Bevor wir beginnen, wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir sind so reich dadurch, weil es Gottes Offenbarung ist. Und wir danken dir, dass wir durch dein Wort die Ratschlüsse Gottes erforschen dürfen. Wir dürfen staunen über diese unausspürbaren Wege Gottes, die uns in jedem Zeitalter zeigen, wie wunderbar du bist, wie wunderbar deine Gnade ist bei all dem Versagen von uns Menschen. Und so möchten wir dich jetzt bitten, dass du auch diesen Nachmittag segnest, dass du uns Konzentration, Spannkraft schenkst, dass wir dein Wort aufnehmen können, aber nicht nur einfach aufnehmen, sondern dass dein Wort sich in unseren Herzen einprägt und uns verändert, uns zu dir hin ausrichtet, dass du den ersten Platz, den Vorrang in allem haben kannst in unserem Leben. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Bevor ich beginne, noch eine Klärung. Die PowerPoint-Präsentation, die kann man haben. Und ich habe extra alles lizenzierte Bilder genommen, sodass man die auch frei wieder selber verwerten darf. Auch öffentlich. Und man muss einfach die Lizenzen, die am Schluss stehen, die muss man stehen lassen in der Präsentation. Und dann ist es so, dass es wird aufgenommen als Audio und auch als MP3. Auf der MP3-CD hat man gleich auch die PowerPoint-Präsentation mit dabei. Ich habe jetzt kein Skript machen können, weil ich bin erst gestern Abend mit dieser Präsentation fertig geworden, obwohl ich schon länger damit begonnen hatte. Aber ich muss auch noch andere Sachen machen als das. Und dann ist es so, man kann die Präsentation dann auch bei der Homepage von CLKV runterladen, gratis. Wir kommen jetzt zum vierten Heilszeitalter, von Mose bis David. Wir sind ja stehen geblieben bei Israel in Ägypten unter dem Gericht Gottes in der Sklaverei. Nun zeigt uns aber das zweite Buch Mose und die daran anschließenden Bibelbücher bis Josua: Gott richtet Ägypten durch 10 Plagen. Und zwar im Gedenken an seine Verheißung an Abraham in 1. Mose 12, Vers 3. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und so erlöst Gott Israel. Das ist dieser gute Anfang. Gott erlöst Israel, Gott beruft Mose. Und am Sinai, schließlich nach dem Auszug aus Ägypten, schließt Gott mit Israel einen Bund. Gott tritt mit diesem einen Volk in ein ganz einzigartiges Verhältnis. Israel wird angewiesen, die Stiftshütte zu bauen. Es handelt sich um einen transportablen Tempel, der ein Abbild war von dem originalen Tempel Gottes im Himmel. So wurde Mose das Original auf dem Berg gezeigt und Israel sollte ein Stück Himmel auf Erden haben. Mose segnet Israel. 2. Mose 39, Vers 43. Und im Anschluss daran wandert das Volk Israel durch die Wüste und nimmt unter Josua das verheißene Land ein. Und alle die guten Worte des Segens Gottes erfüllen sich. Das wird ausdrücklich betont in Josua 21, 43 bis 45. Aber wir sehen eben, wie immer, auch die Entwicklung und den Niedergang. Und zwar beginnt das gleich schon von Anfang. Noch bevor Israel das Gesetz, das sie mündlich zuerst von der Stimme Gottes gehört hatten auf dem Berg, bevor sie es schriftlich in den Händen hatten, brechen sie bereits das Gesetz und den Bund, indem sie das goldene Kalb herstellen. Das war natürlich noch ein Rest von dem Stierkult aus Ägypten. Und wenn wir die weitere Geschichte anschauen, wie das Volk durch die Wüste wandert, durch die Sinai-Halbinsel, es ist eine Geschichte von Ungehorsam auf Ungehorsam. Schließlich kommt das Volk ins verheißene Land, aber wir sehen gleich nach dem Tod von Josua, da fällt das Volk ab von Gott und verfällt in Götzendienst. In der Richterzeit finden wir, wie das Volk siebenmal von Gott abfällt. So im Buch der Richter beschrieben. Die Richterzeit ist eine Periode von insgesamt 450 Jahren, wie uns Apostelgeschichte 13, Vers 20 zeigt. Und was diese Zeit im Land angeht, so wird sie charakterisiert durch einen Refrain in Richter 17,6, 18,1, 19,1 und 21,25. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Gott hat diesem Volk die Bibel gegeben. Das erste Volk in der Weltgeschichte, das die Bibel hatte. Gott wollte dieses Volk durch die Bibel leiten. Mose und Josua waren als Volksführer am Anfang gegeben, aber danach hätte das weitergehen sollen, indem alle sich an der Bibel orientieren. Die Richter, die hatten einfach die Aufgabe, den Leuten zu sagen, was die Bibel in speziellen, praktischen Fragen des Lebens zu sagen hat. Sie hatten keinen König. Gott war Israels König. Gott wollte also eine Theokratie, eine Gottesherrschaft, und die wäre möglich gewesen, wenn jeder nach der Bibel hätte leben wollen. Aber das war das Problem. Die meisten wollten nicht nach der Bibel leben, und so wurden sie ein Volk des totalen Relativismus. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Nicht wahr? Man kann sich's richtig vorstellen. Der eine sagt, wenn das gut ist für dich, dann ist das schön. Für mich gilt eine andere Wahrheit. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Aber nach Jahrhunderten dieser Erfahrung, dieser negativen Erfahrungen, es hörte sowieso niemand auf die Bibel, kommt das Volk auf die Idee, wir möchten einen König haben, so wie die anderen Völker. Und damit verwerfen sie Gott als König in 1. Samuel 8. Das ist eigentlich ein Höhepunkt in dieser ganzen Entwicklung. Gott, der Geber der Tora, des Gesetzes am Sinai, wird als König verworfen. 1. Samuel 8, Vers 7. Und der Herr sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und so kommt das Ende dieses Zeitalters mit Gericht. Hosea 13, Vers 11. Gott spricht zu Israel: Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Beides, dass Gott Saul als König über Israel eingesetzt hatte und ihn später wieder weggenommen hatte, war ein Gericht über Israel, das Gott als König verworfen hatte. Gott richtet Israel, indem er ihnen einen König gibt, der für Israel zum Verhängnis wird. Und schließlich endet alles in einem verlorenen Krieg, einem katastrophalen Krieg gegen die Philister. Die Philister besiegen Israel und der König fällt im Krieg. Und auch der Königssohn, Jonathan. Hier sieht man den Tell, das heißt den Zivilisationsschutthaufen in Bet-She'an. Bet-She'an, das ist die Stadt, an deren Stadtmauer der Leichnam von Saul aufgehängt wurde durch die Philister. Das ist gewissermaßen das Wahrzeichen des Abschlusses des vierten Heilszeitalters. Der König als Leiche an den Stadtmauern von Bet-She'an. Wir machen hier ein Resümee. Ein wunderbarer Anfang mit der Erlösung aus Ägypten und der Gabe des Gesetzes am Sinai, dem Bau der Stiftshütte, um Gott als priesterliches Volk zu dienen. Aber wir sehen eine traurige Entwicklung. Das goldene Kalb, der ständige Ungehorsam in der Wüste, der Abfall in der Richterzeit und dann die Verwerfung Gottes als König. Und das fordert eben ein Ende. Gott gibt ihnen einen König nach dem Herzen des Menschen, der das Volk ins Unglück stürzt. Ein Ende, das Gericht fordert. Wir kommen gut voran. Das fünfte heißt Zeitalter. Aber ich kann vorwarnen, Nummer 6 wird uns viel Arbeit geben. Aber gehen wir zuerst zu dem fünften Heißzeitalter von David bis Zedekia. Nach dieser Katastrophe mit Saul als Gericht Gottes über Israel kommt eine ganz beeindruckende Wende. Man lese 1. und 2. Samuel bis 1. und 2. Könige, 1. und 2. Chroniker. Gott erwählt David als König und Stammvater des Messias, des kommenden Weltherrschers. Gott erwählt eine Stadt, Jerusalem. Das soll die Tempelstadt werden. In 1. Samuel 13, Vers 14 lesen wir, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Gott segnet Israel, gibt ihnen David. 1. Samuel 13, Vers 1. Fülle dein Horn, sagt Gott zu Samuel. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. Und mit diesem David schließt Gott einen Bund. In 2. Samuel 7 sehen wir, wie Gott David Verheißungen macht. Seine Nachkommenschaft soll ein Königtum haben, das bis an das Ende der Welt geht. Und wenn seine Söhne treu sind und auf Gottes Wort hören, dann werden sie als Könige auf dem Thron sitzen. Aber wenn sie untreu sind, werden sie bestraft werden. Aber eben, sein Königreich soll schließlich bis ans Ende der Welt reichen, denn ganz am Schluss der Weltgeschichte wird Davids Sohn, der Messias, als Herrscher über alle Völker regieren. Man lese Psalm 89, spricht ausdrücklich über diesen Bund mit David. Psalm 132 und auch Jeremia 33 spricht über diesen Bund mit David. Hier auf dem Bild sieht man den Millo in der Davidstadt in Jerusalem. Das ist eine gewaltige Steinaufschüttung, die David aufgerichtet hat. Und zwar, um, nachdem er Jerusalem erobert hatte, seinen Palast auf den schmalen Bergrücken, gerade oberhalb der Davidstadt, hinbauen zu können. Das gab ihm die Möglichkeit, die Bodenfläche um etwa 200 Quadratmeter zu erweitern. Und da oben hat man ja vor wenigen Jahren nun Überreste des einstigen Palastes von David entdeckt. 2. Chroniker 6, Vers 6. Aber ich habe Jerusalem erwählt, dass mein Name daselbst wäre. Und ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel wäre. Zu diesem Davidsbund gehört also die Verheißung des Messias, der königlichen Dynastie, die weitergeht bis ans Ende der Welt, und auch die Erwählung Jerusalems als Gottes Tempelstadt. Ich habe Jerusalem erwählt. Psalm 89, Vers 3. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht, habe David meinem Knechte geschworen, bis in Ewigkeit will ich feststellen deinen Samen oder deinen Nachkommen. Und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Hier auf dem Bild sieht man das Kidron-Tal, rechts die Davidstadt. Das war das Jerusalem zur Zeit von David. Von dieser Stadt aus sollte Davids Sohn, der Messias, einmal über die ganze Welt, über alle Völker regieren. Von Meer bis zu Meer, wie das im Psalm 72 so schön von David beschrieben wird, für seinen Sohn Salomo gedichtet. Aber dieses Zeitalter fängt zwar schön an mit David, aber es gibt eine Entwicklung. Bereits der erste Sohn in der Königslinie, Salomo, hat zwar noch einen segensvollen Anfang, Gott segne die Zeit von David und Salomo. Die umliegenden Völker werden unterworfen. Sie müssen Steuern bezahlen. Ein Vorgeschmack auf den Messias, der einmal über alle Völker der Welt regieren wird. Aber am Ende seines Lebens fällt Salomo in Götzendienst. Und er mehrt seine Frauen bis ins Absurde. Nicht wahr? Die Tora, das Gesetz Mose, sagt in 5. Mose 17, wenn einmal ein König herrschen wird in Israel, dann soll er eine Abschrift machen von den Büchern Mose, soll jeden Tag darin lesen, er soll sein Gold nicht sehr mehren, auch die Pferde nicht sehr mehren, damit er nicht vertraut auf Geld und Militär macht, sondern auf Gott. Und dann heißt es, er soll die Frauen nicht mehren. Dort steht nicht sehr mehren. Nicht mehren. Und das Mehren beginnt ab 2. Oder? Da beginnt auch der Plural. Salomo fällt in Götzendienst und er bricht den Adamsbund mit der Ein-Ehe bis ins Tausendfache. Israel spaltet sich nach dem Tod Salomos in 2 Nationen. Die auserwählte Nation wird gespalten in 2 Völker. Die 10 Stämme im Norden, die 2 Stämme im Süden. Israel im Norden, die 10 Stämme, fallen radikal ab von Gott, verfallen in Götzendienst. Im Nordreich sehen wir nur gottlose Könige. Und im Südreich, auch da verfällt man in Götzendienst und hat meist gottlose Könige. Wenn man diese Geschichte durchliest, ständig kommt der Refrain, wenn ein neuer König kommt, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Hier auf dem Bild sieht man etwas von den Königsgräbern in der Davidsstadt. Immer wieder liest man in der Königsgeschichte, wie ein König stirbt und dann wird er in der Stadt Davids begraben bei seinen Vätern. Diesen Bereich der Gräber wurde später durch die Römer ausgenutzt als Steinbruch. Darum sieht der ein bisschen hergenommen aus, dieser Friedhof. Hier sehen wir die Liste aller Könige im Nordreich nach dem Tod Salomos, beginnen mit Jerobeam dem Ersten. Und der hat etwas ganz Böses gemacht. Er sagte seinem Volk, es ist viel zu weit, wenn ihr immer nach Jerusalem zu den Tempelfesten gehen müsst. Seine Absicht war nicht, dass er traurig war, das Volk muss so weit gehen. Das ist wie in der Politik, oder? Da will man etwas und gibt einen anderen Grund dafür. Er wollte nicht, dass sie ständig zum Tempel nach Jerusalem gehen, denn er hatte Angst, dass sie plötzlich sich dann doch wieder im Südreich anschließen würden. Und hat er gesagt, das ist viel zu weit. Schaut, ich mache euch für euch ein Heiligtum in Dan und ein anderes in Bethel. Hier sehen wir das originale Höhenheiligtum von Jerobeam dem Ersten in Dan. Auf dieser Plattform hier im Bild hat er ein goldenes Kalb aufgestellt. Genauso in Bethel. Und dies wurde zu einer schweren Sünde für das Nordreich. Und es heißt, dass durch all diese Generationen der Könige über Nadab, Baesha, Ela, Simri und so weiter bis Hosea, dass sie immer in den Sünden Jerobeams wandelten. Das war natürlich wieder Einführung des ägyptischen Stierkultes. Hier haben wir die 20 Könige, inklusive eine Königin, des Südreiches. Mit Salomos Sohn Rehabiam, dann über Abiam, Asa, Josaphat und so weiter bis auf Zedekia. Die sind in einer Linie, stammen sie ab von David über Salomo bis auf Joachim. Zedekia ist eine Ausnahme. Er ist der Bruder von Joachim und wird schließlich durch Nebukadnezar von Babel als König eingesetzt. Da sind die meisten, sind gottlos. Es gibt ein paar wenige Namen, die sind grün. Das sind Könige, unter denen es eine Erweckung gab. Unter Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und schließlich unter Josia. Also in diesem ständigen Niedergang gibt es immer den gläubigen Überrest. Da müssen wir immer suchen in all diesen Zeiten des Niedergangs der gläubige Überrest. Den gab es auch in der Richterzeit. Wenn man denkt an treue Leute wie Otniel, wie Deborah, Barak und so weiter, wie all die Richter heißen. Und hier gab es auch diesen treuen Überrest, diese Männer, die eine Umkehr erlebt hatten. Aber obwohl die Propheten immer wieder zur Umkehr und zur Buße aufgerufen haben, die Masse kehrt nicht um. Und so kommt es wie Donnerschläge über das Nordreich. Im Jahr 722 wird das Nordreich der 10 Stämme schließlich vollständig zusammengeschlagen durch die assyrische Weltmacht und deportiert nach Assyrien, dessen Kerngebiet im heutigen Nordirak liegt, wie man hier auf der Karte sehen kann. Gebiet von Ninive, Assur. Das Südreich bestand noch ein bisschen weiter, aber auch im Südreich war man einfach nicht willens, wirklich umzukehren. Und so kam es wie Donnerschläge über das Südreich. In den Jahren 606 bis 582 führte die babylonische Armee unter Nebukadnezar mehrere Kriege, die schließlich zum Untergang des Südreiches führten, zur Wegführung der Juden nach Babylonien. Das ist das Gebiet des heutigen Südirak, wie man hier auf der Karte sieht. Das war Gottes Gericht am Ende dieses Zeitalters. Die Dynastie von David verliert das Königtum. Schließlich. Und im Jahr 586, das ist der Höhepunkt dieser Kriege Babylons gegen Israel, da wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und der herrliche salomonische Tempel, Gottes Zeugnis in Jerusalem, in Staub und Asche gelegt. So schließt dieses Zeitalter in tragischer Weise. Das Volk Israel verliert das verheißene Land, verliert die auserwählte Stadt, verliert den Tempel in Jerusalem, verliert das Königtum. Und so stellte sich die Frage, wie wird sich die Verheißung an David erfüllen? Gott hat doch eine Dynastie, ein Königtum verheißen bis ans Ende der Welt. Nun, Gott hatte gesagt, wenn die Söhne untreu sind, dann werden sie bestraft werden. Wir machen das Resümee für das 5. Heilszeitalter. Ein guter Anfang unter David und Salomo. Mit gewaltigem Segen. Auch da sagt die Heilige Schrift, dass all die Segensworte von Mose sich wörtlich erfüllt hatten in der Zeit von Salomo. Aber dann kam die traurige Entwicklung. Salomo fällt ab, das ganze Volk Israel fällt ab, das Nordreich und das Südreich, bis es zur Wegführung kommt. Und das ist das Ende. Wegführung nach Assyrien, Wegführung nach Babylonien. Nun kommen wir zum 6. Heilszeitalter. Überschrieben mit die Zeiten der Nationen. Ich lese aus Daniel 1, Vers 1. Da sehen wir den Anfang. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, das war 606 vor Christus, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Von da an wird das Königreich Juda ein Satellitenstaat von Babylon. Das heißt also, die Autonomie wird verloren. Das Königreich der Juden wird ein unterworfenes Vasallenkönigreich der Weltmacht Babylon. Nebukadnezar schließt mit dem letzten König, mit Zedekia, einen Bund. 2. Chroniker 36, Vers 13. Und auch empörte er, Zedekia, sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Im Jahr 597 vor Christus schließt Nebukadnezar mit Zedekia einen Bund, und zwar einen Bund, den Gott ausdrücklich meinen Bund nennt. in Hesekiel 17. Und da hat sich Zedekia unter die Oberautorität von Babylon gebeugt. Und stell sich vor, das Könighaus von David beugt sich den Heiden. Dabei war ja das Könighaus von David vorgesehen, dass es herrschen sollte über alle Völker. Aber Gott will das, es ist ein Bund Gottes. Und so beginnt hier, was der Herr Jesus in Lukas 21, 24 nennt, die Zeiten der Nationen. Wo nicht Israel, wo nicht der Messias aus dem Haus Davids regiert über die Völker, sondern die Völker selber regieren in dieser Welt, haben die Weltherrschaft. Das ist der Anfang. Und das wäre eine Segenszeit gewesen, wenn Zedekia einfach unter diesem Bund geblieben wäre. Aber wir lesen in Hesekiel 17, Vers 11, hier ein bisschen ausführlicher, weil diese Stelle nicht so bekannt ist. Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen, dein Bruder des letzten Königs Joachim, Zedekia, und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn einen Eid eingehen lassen. Die Mächtigen des Landes aber hat er mitgenommen. Also die Oberschicht wurde deportiert. Damit das Königreich niedrig wäre, auf dass es sich nicht erhöbe und damit er seinen Bund hielte, auf dass es bestände. Das war also der Segen. Hätte sich Zedekia unter diesem Bund, an diesem Bund gehalten, dann hätte das Königreich Juda weiter bestehen können. Das wäre ein Segen Gottes gewesen. Aber, sagt Vers 15, er empörte sich wider ihn, indem er seine Boten nach Ägypten sandte, damit es ihm Rosse und viel Volks gäbe. Wird er gedeihen? Wird er, der solches getan hat, entrinnen? Da er den Bund gebrochen hat, sollte er entrinnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr der Ewige, wenn er nicht an dem Ort des Königs, der ihn zum König gemacht hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, bei ihm in Babel sterben wird. Zedekia dachte, ich stütze mich auf die Weltmacht der Ägypter und die werden mir dann helfen, Babylon zu besiegen. Das war ein falscher Schluss, denn die Ägypter haben schließlich gar nicht geholfen. Wir lesen weiter und da sehen wir die Entwicklung in diesem Zeitalter. Und nicht wird der Pharao mit einem großen Heer und mit einer zahlreichen Schar für ihn etwas ausrichten im Krieg, wenn man einen Wall aufschüttet und Belagerungstürme baut, um viele Seelen auszurotten. Da er den Eid verachtet und den Bund gebrochen hat, und siehe, er hatte seine Hand darauf gegeben und hat dennoch alles dieses, so wird er nicht entrinnen. Ihm wurden bei lebendigem Leib die Augen ausgestochen. Und viele, viele Juden kamen im Krieg ums Leben. Darum spricht der Herr der Ewige also, so wahr ich lebe, wenn ich nicht meinen Eid, den er verachtet, und meinen Bund, den er gebrochen hat, ihm auf seinen Kopf bringe. Und ich will mein Netz über ihn ausbreiten, und in meinem Garn wird er gefangen werden, und ich will ihn nach Babel bringen. Und dort mit ihm rechten wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen mich begangen hat. Und alle seine Flüchtlinge unter allen seinen Scharen, sie werden durchs Schwert fallen und die Übergebliebenen in alle Winde zerstreut werden. Und ihr werdet wissen, dass ich, der Ewige, geredet habe. Gott nennt diesen Bund ausdrücklich meinen Bund. Unter den Weggeführten im Jahr 606 vor Christus waren auch Teenager. Aus königlichem Geschlecht, Daniel und seine drei Freunde. Sie wurden gezwungen, an der Universität in Babel 6 Semester zu studieren. In der Bibel steht 3 Jahre, aber es ist das Gleiche. Um danach in Staatsdienste gestellt zu werden. Nun, damals im Jahr 603 vor Christus hatte Nebukadnezar einen eindrücklichen, beunruhigenden Traum. Er, obwohl er betrachtet wurde als Sohn der babylonischen Götter, wusste nicht, was der Traum bedeutete. Und alle seine Wahrsager und Astrologen und Priester konnten den Traum auch nicht sagen und schon gar nicht deuten. Und so blieb nur Daniel. Daniel kann Nebukadnezar sagen, auf den Kopf zu sagen, was er geträumt hat, weil Gott es ihm geoffenbart hatte. Und dann gab er auch die Deutung. Und nun lesen wir in Daniel 2, 31. Du, o König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Bronze, seine Schenkel von Eisen, seine Füße von Eisen und teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu der Sommertennen und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Vers 35. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Also, wir fassen zusammen. Er sah ein Standbild, Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, Beine aus Eisen. An den Füßen ein Gemisch von Eisen und Ton. Ein Stein löst sich ohne menschliche Vermittlung aus dem Gebirge, schlägt an die Füße des Standbildes und zermalmt das ganze Standbild. Und dann wird der Stein zu einem Berg, der die Erde erfüllt. Nun beginnt Daniel mit der Deutung in Vers 37 von Daniel 2. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben. Und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Hier wird ausdrücklich gesagt, dass Gott Nebukadnezar die Weltherrschaft anvertraute. Das Haus Davids verlor das Königtum und das Heidenvolk der Babylonier wird zur von Gott verordneten Weltmacht. Du bist das Haupt von Gold und hiermit beginnen eben die Zeiten der Nationen, wo die heidnischen Weltreiche regieren und Israel nur noch eine untergeordnete Rolle spielen kann. Das Haupt aus Gold bedeutet also das babylonische Reich zur Zeit von Daniel. Und danach wird gedeutet, Brust und Arme aus Silber, auf ein Reich, das danach kommen sollte. Das medo-persische Weltreich übernahm die Macht im Jahr 539. Babylon wurde erobert. Aber die Lenden aus Bronze weisen hin auf das nächste Weltreich. Das griechische Weltreich von Alexander dem Großen übernahm die Weltherrschaft um 330 vor Christus. Und dann kommen aber noch die Beine aus Eisen, ein Hinweis auf das römische Weltreich, das nach dem griechischen Weltreich die Weltmacht übernahm und im Jahr 63 insbesondere die Herrschaft über das Land Israel übernahm. Aber das sind lange Beine, das ist der längste Körperteil. Diese langen Beine gehen weiter und weiter und so bezeichnet der Ton und das Eisen gemischt bei den Füßen, dass dieses Weltreich später auseinanderfallen wird. So wie Ton und Eisen ja nicht zusammengehen kann. Und so ist das Weströmische Reich durch die Barbaren erobert worden, die haben unabhängige Königreiche hinein gepflanzt und so ist es immer mehr auseinandergerissen. Das Oströmische Reich wurde immer kleiner und schließlich 1453 nach Christus fiel es auch endgültig durch den Sturm der Türken und so entstand ein Europa zerstückelt in viele Teile, später in viele Nationalstaaten. Schweiz, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und so weiter. Aber es bleibt noch der Stein. Der wird schließlich an die Endphase knallen, an die Füße. Und wird alles vernichten. Und Daniel erklärt, das weist hin auf das Reich Gottes. Am Schluss wird Gott sein Königreich über die ganze Welt aufrichten. Wir verstehen also die Zeiten der Nationen. Das ist die Zeit, in der die heidnischen Nationen die Weltmacht besitzen. Israel ständig den Weltmächten untergeordnet ist. Was im Prinzip der Fall ist bis heute. Wir sind immer noch in den Zeiten der Nationen. Etwas später hatte Daniel selber auch einen Traum, der das Gleiche bedeutete, aber mit anderen Bildern. Daniel 7 aus dem Jahr 549 vor Christus. Daniel sieht das unruhige Völkermeer. Und da kommen vier Tiere, grausige Tiere, eines nach dem anderen aus dem Meer. Zuerst ein Löwe mit Adlersflügeln. Das bedeutet das babylonische Reich zu seiner Zeit. Dann ein gefräßiger, plumper Bär. Das bedeutet das medopersische Weltreich, das zwar nicht so majestätisch war wie Babylon, aber gefräßiger. Es hat alles aufgeschluckt bis nach Indien. Ich kann sagen, also von Äthiopien bis nach Indien. Riesenreich. Dann kommt drittens ein schneller Leopard mit Flügeln, mit vier Flügeln und mit vier Köpfen. Ein Hinweis auf das griechische Weltreich unter Alexander den Großen, das in der sagenhaft schnellen Zeit von 13 Jahren alles eroberte, von Griechenland bis nach Indien. Also damals Indien, über den Indus hinaus. Und schließlich viertens eine furchtbare, grausame Bestie mit 10 Hörnern und Zähnen aus Eisen. Das ist ein Hinweis auf das römische Weltreich, das danach kommen sollte. Und genau so ist es in der Weltgeschichte geschehen, in dieser Abfolge. Aber Daniel sieht immer diese Tiere von unten her kommen, aus dem Meer. Und dann schaut er im Traum zum Himmel und sieht einen wie einen Menschensohn auf den Wolken des Himmels. Er kommt und übernimmt die Weltherrschaft. Das ist der Jesus, der Messias, der auf den Wolken des Himmels kommen wird, um das Reich Gottes hier auf Erden aufzurichten. Wir sehen, diese beiden Träume gehen schön parallel. Es geht darum, in den Zeiten der Nationen haben wir diese vier Reiche: Babylon, Medopersien, Griechenland und schließlich Rom mit seinen Nachfolgestaaten. Aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen Träumen. Im einen Traum werden die Völker dargestellt als eine menschliche Statue. Im anderen Traum als schreckliche, blutrünstige Bestien. Nun, wir wissen ja, der Mensch wurde geschaffen im Bild Gottes. 1. Mose 1,27. Das bedeutet, der Mensch sollte als Wesen hier auf Erden etwas von Gottes Gerechtigkeit, Güte und Weisheit in seinem Handeln, wie er über die Erde regiert und sie verwaltet, ausstrahlen. Nun, diese menschliche Statue zeigt, die Völker dieser Welt hätten den Auftrag gehabt, ebenso im Bild Gottes zu regieren. Gerechtigkeit und auch Barmherzigkeit in der Regierung anzuwenden. Aber es ist ja nur eine Statue, die hat keine Seele. Das war nur so äußerlich. Aber in Wirklichkeit war das eine seelenlose Statue. Oder man kann auch sagen, eine geistlose Statue. Und diese Völker haben sich effektiv als das erwiesen, wie Daniel 7 sie beschreibt, als grausige Bestien. Und ständig durch die ganze Geschichte sehen wir, wie die Regierungen dieser Welt ihre Macht missbraucht haben. Ihre Autorität über Leben und Tod zu richten, missbraucht haben und über die göttlich gegebenen Grenzen hinausgegangen sind. Das ist die Weltgeschichte. Und man kann das sehr schön mit einem Satz zusammenfassen. Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität. Nicht wahr? Die menschliche Statue spricht von Humanität. Aber wenn Humanität nicht verbunden ist mit Gott und mit seinen Gesetzen, mit seinen Normen, dann wird der Mensch, der sich als human sieht, wird schließlich eine Bestie. Und alle Völker dieser Welt, alle Regierungen haben immer wieder gezeigt, wenn der Mensch sich nicht auf Gott und sein Wort zurückbesinnt, wird er letztlich eine Bestie. Aber es bleibt, am Schluss soll das Reich Gottes kommen. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wahrheit, Gottes Liebe. Das ist die Hoffnung, die bleibt in den Zeiten der Nationen, im Blick auf die Zukunft. Also, wir haben gesehen, die Abfolge der vier Weltreiche. Das vierte Reich ist Rom. Diese vierte Bestie ist Rom. Aber es ist nun so, in der Offenbarung, im Neuen Testament, sieht Johannes zur Zeit der Römer in seiner Vision noch einmal das vierte Tier von Daniel mit den 10 Hörnern. Und dort wird ihm erklärt, Offenbarung 17,8, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Hier wird klar gemacht, das römische Reich sollte 3 Phasen haben. A, es war. B, ist nicht. C, wird heraufsteigen. Also die 3 Phasen werden vorgestellt anhand der 3 absoluten Zeiten der Grammatik. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber es hat noch einen anderen Grund, warum das so ausgedrückt wird. Gott wird in Offenbarung 1, Vers 4 vorgestellt als der da war und der da ist und der da kommt. Das ist Yahweh, der Ewigseiende, Unwandelbare. Er war, er ist und er kommt. Nun werden wir sehen, das römische Reich hatte sich schon in der Vergangenheit und wird es in der Zukunft wieder tun, selbst vergottet. Und hier wird gezeigt, was ist das für ein Gott, der war, nicht ist, der wieder heraufsteigen wird, aber der Satz geht gleich weiter, und ins Verderben gehen wird. Das ist der krasse Gegensatz zum wahren Gott, der da ist und der da war und der da kommt. War ist nicht, wird heraufsteigen und ins Verderben gehen. Nun, interessant ist ja Folgendes, das römische Reich war und da kam der Messias, der Erlöser zum ersten Mal unter Kaiser Augustus. In Bethlehem geboren. Und später, 476 nach Christus, ging das weströmische Reich unter dem Ansturm der Barbaren aus dem Norden und dem Osten unter. Und es wurde aufgelöst. Das oströmische Reich wurde immer kleiner, bis es schließlich unter dem Sturm der Türken 1453 unterging. Dann kam diese Zeit, ist nicht. Und so war Europa in der weiteren Geschichte durch seine Gespaltenheit gekennzeichnet. Dieser Kontinent, der einmal so geeint war als römisches Reich, gespalten. Schreckliche Kriege durch die Jahrhunderte hindurch haben Europa ständig noch mehr aufgerissen und zerrissen. Und der Höhepunkt dieser inneren Zerrissenheit Europas wurde erreicht in einer noch nie dagewesenen Eskalation des Bösen im Zweiten Weltkrieg. Und danach war Europa vollständig am Boden. Und gleich 1946, ein Jahr nach dem Krieg, kam Winston Churchill nach Zürich und hat diese berühmt gewordene Rede gehalten: Lasst Europa aufstehen! Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr als das 300 Millionen... Und da hat er weiter alles erklärt. 1957 römische Verträge. Mehrere europäische Staaten rücken zusammen. Und diese Entwicklung geht weiter, bis schließlich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, gegründet wird. Aber diese Gemeinschaft geht weiter und wird zur EG, zur Europäischen Gemeinschaft. Man wollte nicht nur wirtschaftlich verbunden sein. Die Entwicklung ging weiter, bis schließlich eine Europäische Union entstand. Und diese Union weitete sich aus, bis schließlich 27 Nationen zusammengefügt worden sind. Und was wird hier gebaut? Nun, die Europavisionäre haben das schon vor Jahrzehnten erklärt. Emil Luss sagt in den 1950er Jahren, Europa, die europäische Einheit, brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Das ist die Vision, ein römisches Reich. Einer unserer ehemaligen Staatssekretäre, Dr. Franz Blankert, Europa-Befürworter, das gibt es ja auch in der Schweiz, meine ich, er hat im Blick aufs neue Europa gesagt, ein heilig römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Also die Stoßrichtung ist klar. Nun, in der Offenbarung und auch schon im Propheten Daniel sehen wir, in dieser Zeit wird der Messias zum zweiten Mal kommen, als der Herrscher der Welt. Um dann das Königreich, das Reich Gottes, aufzurichten. Aber eindrücklich dieser Parallelismus. Das römische Reich war, der leidende Messias kommt, ist nicht, wird heraufsteigen und der herrschende Messias wird kommen. Nun müssen wir eine ganz wichtige Prophetie sehr genau miteinander studieren. Vorher gibt es keinen Kuchen. Aber das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um die biblische Heilsgeschichte zu verstehen. Das ist Daniels Prophetie über die 70 Jahrwochen. Wir sind also immer noch im sechsten Heilszeitalter. In Daniel 9,23 lesen wir, so merke auf das Wort und verstehe die Vision. Nun, das können wir ganz persönlich nehmen. Gott möchte, dass wir auf dieses Wort achten und diese Vision, die er in seinem Wort gegeben hat, verstehen. Es gibt Leute, die kommen heute und sagen, ich habe eine Vision gehabt. Da kann man fragen, und kennst du die Vision aus Daniel 9? Nein? Dann studieren wir die zuerst. Daniel 9, Vers 24. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Er bekommt eine Prophetie über 70 Jahrwochen, die betreffen sein Volk, übrigens nicht die Gemeinde, sondern sein Volk, das Volk Israel, und die heilige Stadt, das ist Jerusalem. Was ist eine Jahrwoche? Das hebräische Wort Shavua bedeutet eine Woche von Jahren. Eine Woche von Tagen ist klar, 7 Tage. Aber eine Woche von Jahren, das sind 7 Jahre. Also 70 Jahrwochen bedeuten 490 Jahre sollen vergehen. Und dann kommt all das. Gottes Gerechtigkeit wird in diese Welt hineinkommen. Ja, es sind eigentlich 6 Punkte, die kommen werden. Der Abfall soll zum Abschluss kommen, die Sünden sollen ein Ende nehmen, die Ungerechtigkeit wird gesühnt, Blick auf Israel, eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt, Gesicht oder Visionen und Propheten werden versiegelt, ein Allerheiligstes wird gesalbt. 6 Punkte, nicht wahr? Abfall zum Abschluss bringen bedeutet, dann wird diese dauernde Geschichte des Abfalls des Volkes Israel ein Ende haben. Den Sünden ein Ende zu machen, dieses ständige Sündigen Israels gegen Gottes Gebote wird dann zum Ende kommen. Drittens, die Ungerechtigkeit zu sühnen bedeutet, Gott vergibt Israel all die vielen Sünden der Vergangenheit. Viertens, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Gott wird eine gerechte Weltregierung unter dem Messias schenken. Fünftens, Gesicht und Propheten zu versiegeln, bedeutet, alle Prophetien der Bibel über diese Welt werden sich dann vollständig erfüllen. Und sechstens, ein Allerheiligstes soll gesalbt werden. Das bedeutet, der dritte Tempel, der Tempel nach Hesekiel 40 bis 48, wird mit Öl gesalbt werden. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Stiftshütte wurde mit dem Öl von Mose gesalbt. denn auch der Tempel von Salomo. Aber als die Juden zurückkamen aus der Gefangenschaft in Babylon, das war kurz nach dieser Vision, die Daniel da bekommen hatte, da haben sie den zweiten Tempel gebaut, aber sie hatten das Salböl von Mose nicht mehr. Und so wurde der zweite Tempel, der bestand bis ins Jahr 70 nach Christus, wurde nie gesalbt. Das war kein gesalbter Tempel. Aber hier, wie gesagt, dann ganz am Ende wird wieder ein Tempel gesalbt werden. Das ist der dritte Tempel. Und nun schauen wir uns Daniel 9, Vers 25 an. So wisse denn und verstehe. Das sind zwei Befehle. Wir sollen das wissen, wir sollen das begreifen. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Hier lohnt es sich, eine gute Bibelübersetzung zu haben. Manche neuere Übersetzungen haben das völlig zerstört. Also man schaue unbedingt die alte Elberfelder an. Da haben gewisse Übersetzungen den Punkt falsch gesetzt bei den Sätzen. Und dann wird der ganze Sinn zerstört. Und so hat es sich nie erfüllt. Und so wie es da steht in der Elberfelder, so hat es sich perfekt auf den Buchstaben genau erfüllt. Also, das war nun interessant. Daniel lebt ja in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Jerusalem war zerstört, der Salomo-Tempel verwüstet. Und jetzt wird ihm gesagt, von dem Moment an, wo ein Wort ausgeht, ein Befehl, ein Erlass, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, von da an kann man rechnen, wann der Messias kommt. Als Fürst. Da vergeht nämlich eine Periode von 7 und 62 Jahrwochen. Schauen wir uns das an. In der Grafik, Erlass zum Aufbau. Da kommen 7 Jahrwochen und direkt daran angeschlossen 62 Jahrwochen. Und dann kommt der Messias als Fürst. Wow, da kann man ja rechnen, wann der Erlöser kommt. Ja klar. Und wenn man Folgendes noch weiß, eine Jahrwoche, wissen wir, sind 7 Jahre. Aber die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern 360 Tage. Das ist eine Mischung zwischen dem Mond- und dem Sonnenjahr. Die Juden haben nämlich immer mit beidem gerechnet. Das Mondjahr für die Monate. Der Monat beginnt mit dem Neumond, mit dem Erscheinen der Neumondsichel. Aber der Jahreskalender Israels war ja nach den Festen des Herrn in 3. Mose 23 ein Landwirtschaftskalender. Das Passafest musste zusammenfallen mit der Zeit der Gerstenernte. Das Pfingstfest oder Wochenfest, Shavuot, musste zusammenfallen mit der Weizenernte. Und Sukkot, das Laubhüttenfest, musste zusammenfallen mit der Zeit, also gerade in die Zeit nach der Trauben- und Olivenernte. Nun, wenn man nur nach dem Mondkalender geht, dann verschiebt sich das mit der Zeit, ja? So wie beim islamischen Kalender, das ist ein reiner Mondkalender. Darum wandert ja Ramadan mit der Zeit das ganze Jahr. Und manchmal ist Ramadan eben im Hochsommer und dann wird es besonders wild. Ja, weil da müssen Sie am längsten fasten. Aber Israel hatte also eine Kombination von Mond- und Sonnenjahr. Und zwar hat man immer einen 13. Monat eingeschaltet, den Ve'adar. Und so wurde der Mondkalender immer wieder zum Sonnenjahr korrigiert. Bei den prophetischen Jahren haben wir nun genau die Mittung. Mondjahr, 354. Sonnenjahr etwa 365, Mitte 360. Und in Offenbarung 11, dort haben wir prophetische 42 Monate, die sind gleichgesetzt mit 1260 Tagen. Das sieht man, Monat zu 30 Tagen, 12 mal 30 gibt 360. Das ist genau dieses Rechnen. Nun können wir also rechnen, 62 und 7 Jahrwochen, das sind 69 Jahrwochen. Das haben wir schon im Kopf hingekriegt. Aber jetzt können wir noch rechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage, das sind 173.880 Tage. So lange soll diese Zeit dauern, vom Erlass bis der Messias kommt. Jetzt lesen wir noch ein bisschen weiter in Daniel 9,25. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Und zwar in Drangsal der Zeiten. Hier wird erklärt, also der Erlass geht aus und dann baut man die Stadt auf. Aber es wird eine schwierige Zeit sein. Das hat sich übrigens genauso erfüllt. Als der Perserkönig Artaxerxes in Nehemia 2 den Erlass gab, Jerusalem zu bauen, wurde dann unter Nehemia die Stadtmauer gebaut und danach wurden die Häuser in der Stadt aufgebaut. Und das war eine Zeit der ständigen militärischen Bedrohung. Man lese Nehemia 2, 3, 4 und so weiter. Nun sehen wir, warum ist es eingeteilt in 7 und 62 Jahrwochen? In den 7 Jahrwochen wird Jerusalem wieder vollkommen aufgebaut. 7, Zahl der Vollkommenheit. Aber es ist eine Zeit der dauernden Bedrohung. Und dann kommen die 62 Jahrwochen. Nun, das ist aus dem Grund noch besonders wichtig. Es gab nämlich 2 Erlasse, Jerusalem wieder aufzubauen. Ein Erlass von Kores oder Kyros im Jahr 539 vor Christus. Und ein Erlass von Artaxerxes um 445 vor Christus. Jetzt haben wir das Problem, welcher gilt? Ganz einfach. Der, bei dem es eine Tatsache ist, dass 49 Jahre später Jerusalem wieder steht. Nun, 539 vor Christus plus 49 Jahre, Jerusalem wurde nicht aufgebaut. Trotz der Erlaubnis der Perser. 445 vor Christus, Jerusalem wird aufgebaut, Stadtmauern unter Nehemia, ständige militärische Bedrohung und dann wird die Stadt aufgebaut. 49 Jahre später ist Jerusalem eine perfekte Stadt. Aha, wir müssen also rechnen von 445 vor Christus. Und jetzt können wir von da an 173.880 Tage zählen und dann kommen wir aufs Jahr 32 nach Christus. Das passt so schön hinein. Übrigens, der Erlass nach Nehemia 2 war im Monat Nissan. Der Tag wird nicht gesagt. Nissan ist bei uns März, April. Nun, 173.880 Tage kann man schön einfügen. Von März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus. Und das ist interessant aus dem Grund. Der Herr Jesus begann ja seinen öffentlichen Dienst, Predigtdienst nach Lukas 3, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Das kann man in jedem Lexikon nachschauen oder auf Wikipedia. Wann hat Tiberius den Thron bestiegen? 14 nach Christus. 14 plus 15 gibt 29. Und der Herr Jesus ist während 3 Jahren öffentlich aufgetreten. Diese 3 Jahre werden im Gleichnis in Lukas 13, 6 bis 9 erwähnt. 29 plus 3 gibt 32. Und am Palmsonntag, das war im Passamonat, März, April, reitet der Herr Jesus als Fürst auf dem Esel vom Ölberg her nach Jerusalem ein. Und die Volksmenge empfängt ihn mit Baruch haba beshem Adonai. Gepriesen oder willkommen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Er wird als Messias in Jerusalem willkommen geheißen. Das ist das einzige Mal in seinem Leben, dass der Herr Jesus hier auf Erden als Fürst aufgetreten ist. 173.880 Tage später. Nun, wir lesen weiter in Daniel 9, 26. Wir haben ja verstanden, es gibt 7 Jahrwochen, dann 62 Jahrwochen. Und jetzt hier wird erklärt, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Das ist doch unerwartet. War das nicht ein Schock für Daniel? Zuerst hört er, dann kommt der Messias als Fürst. Und nachher wird er ermordet, ausgerottet. Nun, heute können wir so zurückschauen, wie war das genau? Tatsächlich, 5 Tage nach Palmsonntag schrie die Volksmenge vor Pilatus in Jerusalem, er werde gekreuzigt. Und der Herr Jesus wurde ermordet. Hingerichtet am Kreuz auf dem Golgatha-Felsen draußen vor den Stadtmauern Jerusalems. Es wird hier nicht gesagt, wie viel nach den 62 Wochen. Ja, Wochen. Es wird einfach gesagt, nach. Und wir können jetzt sagen, ja, es war nach, 5 Tage danach. Also, wir haben das Schema verstanden mit den 7 Jahrwochen, 62 Jahrwochen. Und nach den 62 Jahrwochen soll der Messias ausgerottet werden. Er wurde gekreuzigt. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir die 69 Jahrwochen verstanden. Ja? Das Kommen des Messias und sein Sterben. Jetzt bleibt aber noch eine 70. Jahrwoche. Nicht wahr? Jetzt haben wir erst 69 angeschaut. Aber nach 70 Jahrwochen kommt das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Also hängen wir im Jahr 32 jetzt noch etwas an. Hier, die 70. Jahrwoche. Also im Jahr 39 sollte das Reich Gottes hier auf Erden kommen. Frieden auf dieser Erde. Der Messias sollte als Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen, das römische Reich, das vierte Reich vernichten und dann sein Reich aufrichten. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Hat sich die Bibel geirrt? Wenn man meint, die Bibel irre sich, dann gibt es ein gutes Rezept. Man lese die Bibel ganz genau. Vor Jahren hat es mal ein Buch gegeben mit dem Titel Die Bibel als Roman. So ein Unsinn. Die Bibel ist kein Roman. Die Bibel liest sich anders als ein Roman. Wenn jemand Romane so liest wie die Bibel, dann kann man sich vielleicht kratzen an der Stirn, ob das noch alles in Ordnung ist. Ja, wenn man diese Wörter genau untersucht und vielleicht sogar untersucht, wie viel Mal kommt dasselbe Wort vor und so, ja? Nein. Jetzt müssen wir weiterschauen. Was steht in Daniel? Wir haben gesehen, der Messias kommt genau am Ende der 62 Jahrwochen als Fürst. Dann wird er ermordet. Und jetzt lese ich weiter in Daniel 9,26. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Ha, jetzt wird Jerusalem wieder zerstört. Das war ein Schock für Daniel. Jetzt durfte er wissen, es wird ein Erlass ausgehen, Jerusalem wird wieder gebaut werden, vollkommen wieder hergestellt und dann kommt der Messias, man kann das genau berechnen. Der Messias wird ermordet und dann kommt ein Volk und wird die Stadt Jerusalem und den Tempel zerstören. Der zweite Tempel wird auch zerstört werden. Da konnte Daniel wissen, aha, am Ende der zweiten Tempelzeit wird der Messias kommen, ermordet werden und dann wird alles zerstört werden. Nun, wir wissen, wir können so zurückblickend alles anschauen, im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel. Alles hat sich so erfüllt. Eigentlich wollte der römische General Titus damals den Tempel verschonen, weil es ein so prachtvolles Bauwerk war. Aber in der Eskalation des Krieges haben Soldaten nicht gehorcht und den Tempel in Brand gesteckt und schließlich war alles kaputt. Es musste so kommen, wie die Bibel es gesagt hat, nicht wie Titus das gedacht hat. Die Stadt und das Heiligtum zerstört. Und alles lag flach im Jahr 70. Nun können wir unser Schema also vervollständigen. Wir haben die 67 Jahrwochen bis auf den Messias, den Fürsten. Dann wird der Messias ermordet. Und dann kommt die Zerstörung des Tempels und der Stadt. Ja, bitte, wo ist die 70. Jahrwoche? Jetzt sind wir schon im Jahr 70. Wo ist die 70. Jahrwoche? Ja, irgendwie wird hier hinausgeschoben. Wir lesen weiter. Aber bevor wir weiterlesen, möchte ich noch etwas einschieben. Der Herr Jesus spricht nämlich in seiner Ölbergrede am Dienstag vor Karfreitag auch über die Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem. Da sagt er in Lukas 21, Vers 24, und sie, die Juden, werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Die Juden werden noch zerstreut werden unter alle Völker. Und sie werden nie mehr die Stadt Jerusalem beherrschen, sondern immer die Heiden werden Jerusalem zertreten. Aber es wird ein Ende haben. Dann, wenn die Zeiten der Nationen erfüllt werden. Und dann kommt das Reich Gottes. Peace. Nun können wir das also so noch ergänzen. Wir haben da die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 und die Zerstreuung der Juden. Ab dem Jahr 70 wurden die Juden in einem jahrhundertedauernden Prozess aus ihrem Land herausgerissen und schließlich unter alle 5 Kontinente zerstreut. Ja, aber jetzt lesen wir weiter in Daniel. Das war nur so ein kleiner Exkurs, um zu ergänzen. Daniel 9, 26. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das haben wir bereits behandelt. Übrigens, nicht der Fürst, nicht der kommende Fürst wird die Stadt zerstören, sondern sein Volk. Wer ist denn dieser kommende Fürst? Ha, von dem werden wir schon noch was hören. Der ist eben noch kommend, der ist zukünftig, er wird noch vorkommen. Aber im Jahr 70 war es das römische Volk, das Stadt und Tempel zerstörte. Aber aus diesem römischen Volk wird dann noch ein Fürst kommen. Von ihm später. Ich wiederhole. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Das Ende wovon? Ja, das Ende von diesem Gericht über das jüdische Volk. Weil sie den Messias verworfen und getötet haben. Das hat ein Gericht zur Folge, eine ganze Gerichtsserie, die beginnt mit der Zerstörung des Tempels und der Stadt. Und dann geht das weiter, 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 bis ans Ende. Das Ende, das ist die Endzeit. Und in der Endzeit, das letzte Gericht wird dann sein, die überströmende Flut. Von der wird anderswo in der Bibel noch mehr berichtet, und auch in Daniel. Von dem hören wir noch. Aber jetzt wird erklärt, und bis ans Ende, also von der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, bis in die Endzeit, Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Ja, jetzt haben wir nochmals das Schema vor uns, die 69 Jahrwochen, der Messias wird ermordet, Jerusalem wird zerstört, die Juden werden zerstreut unter die Völker. Und jetzt gibt es eine ganze Kette, die geht bis in die Endzeit. Und bis ans Ende Krieg, Verwüstungen. Und wie hat sich das erfüllt? Hier. Ich wiederhole. Im Jahr 70 wurde Jerusalem durch die Römer zerstört. In diesem Krieg kamen nach Aussagen eines Augenzeugen mehr als 1 Million Juden ums Leben. Im Jahr 135 wurde Jerusalem wieder neu durch die Römer zerstört. Ein schrecklicher Krieg, bei dem insgesamt wieder mehr als 1 Million Tote unter dem jüdischen Volk zu beklagen waren. Und von da an war es für die weitere Zeit verboten für Juden nach Jerusalem zu gehen. Zu Besuch. Für längere Zeit. 614 Verwüstung Jerusalems durch die Perser. 629 Eroberung Jerusalems durch Byzanz. 638, kurz nach dem Tod von Mohammed, kommen die muslimischen Araber aus der saudischen Wüste und erobern Jerusalem und bauen ihre Moscheen, Felsendom und El-Aqsa-Moschee, auf dem Tempelplatz. 1071 Eroberung Jerusalems durch die Türken. 1099 Eroberung durch die Kreuzfahrer. 1187 Eroberung Jerusalems durch Sultan Saladin, der die Kreuzfahrer wieder rausschmeißt. 1244 Eroberung Jerusalems durch die wilden Tataren aus Zentralasien. 1517 in der Reformationszeit Eroberung Jerusalems durch die türkischen Osmanen. 1917 im Ersten Weltkrieg Eroberung Jerusalems durch die Engländer. 25.000 Tote, vor allem unter der osmanisch-türkischen Armee. 1948, der Staat Israel wird gegründet und Ost-Jerusalem wird in den totalen Krieg der Araber gegen die Juden, der darauf folgte, durch Jordanien verwüstet. 1967, als Antwort auf die zweite Bedrohung der Totalauslöschung durch die Araber, 6 Tage Krieg, Israel erobert Ostjerusalem, den Tempelberg. Nach 2000 Jahren kommen sie zurück zum Ort des Tempels. Aber es ist immer noch keine Freiheit da. Die Zeiten der Nationen sind immer noch nicht abgeschlossen. Immer noch bestimmt die UNO, bestimmt Amerika, Russland, die EU und so weiter über Israel. Aber noch ein wichtiger Punkt. Wenn wir da lesen von bis ans Ende, habe ich erklärt, das ist einer dieser vielen Ausdrücke für die Endzeit. Was ist die Endzeit? Wir haben schon gesehen, das ist nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern die Endzeit ist effektiv die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehrt, um dann später dem herrschenden Messias zu begegnen. Ein Beispiel dafür: in Ezekiel 38,8 spricht Gott einen Feind im äußersten Norden an, der in der Endzeit Israel angreifen wird. Und da steht, am Ende der Jahre, also in der Endzeit, sollst du in das Land kommen. Was für ein Land? Ja, das Land wird beschrieben. In das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird, zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet da lagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Das Land Israel, das eine Wüste wurde im Verlauf der letzten 2000 Jahre, wurde durch die jüdische Einwanderung in unserer Zeit wieder fruchtbar gemacht, 240 Millionen Bäume gepflanzt. Heute ist Israel ein Land, das Schnittblumen exportiert. 1,3 Milliarden Schnittblumen werden produziert pro Jahr, vom Schwert wiederhergestellt, aus vielen Völkern gesammelt, aus über 100 Nationen, aus allen 5 Kontinenten gesammelt. Das ist Endzeit. Die Zeit, in der das jüdische Volk zurückkehrt. Jetzt können wir unser Schema so vervollständigen. Wir haben 69 Jahrwochen, dann die Ermordung des Messias, die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung der Juden. Es kommt in einer langen Kette bis in die Endzeit Krieg und Verwüstung über Jerusalem, bis in unsere Zeit. Aber dann in der Endzeit kehrt das jüdische Volk zurück. Das ist genau, was wir heute erleben. Und zwar ab 1882. Da fand die erste Einwanderungswelle der Juden statt. Und dann kam die zweite, die dritte, die vierte und so weiter. Jetzt gehen wir weiter im Text in Daniel 9. Und er, wer ist das? Ja, jetzt müssen wir schauen, von wem war noch vorhin die Rede? Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und er, das ist jetzt eben dieser kommende römische Fürst, der regieren wird über das wiedererstandene römische Reich. Wow, es ist doch eine interessante Zeit. Die Juden kehren zurück in unserer Zeit. Nach dieser langen Kette, wo Jerusalem zertreten wird, durch all die Jahrhunderte hindurch, jetzt kehren sie zurück und Europa steht aus dieser Zerrissenheit auf und gründet die EU. Aber der kommende Fürst ist noch nicht da. Aber der wird noch kommen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. So, jetzt haben wir sie, die 70. Jahrwoche. Aber die ist ein bisschen verschoben worden, oder? Und der Text macht es klar. Die 70. Jahrwoche kommt erst in der Endzeit. Wer sind die vielen? Rabbim ist im Buch Daniel ein Ausdruck für die Masse des jüdischen Volkes. Eben nicht nur hier in Daniel 9,27, sondern man lese Daniel 11,33, 39, 12, Vers 3. Also der kommende Fürst über das widerstandene römische Reich, sprich das neue Europa, wird mit der Masse der Juden einen Bund schließen. Und aus Jesaja 28 geht hervor, das wird ein Sicherheitsbund sein, damit die hindurchströmende Geißel sie nicht überrennen kann. Aha, jetzt kommt das wieder. Was wir schon mal, das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. In Daniel 11, ab Vers 40, wird über die Endzeit gesprochen und der König des Nordens wird dort beschrieben, der ganz Israel in der Endzeit überrennen und überfluten wird und das ganze Land erobern und verwüsten wird. Wer ist der König des Nordens? Ganz einfach. In der Bibel ist ja manches schwierig, oder? Aber es gibt Dinge, die sind ganz einfach. In Daniel 11, 1 bis 35, da ist alle Prophetie schon erfüllt. Und da wird ständig gesprochen über den König des Nordens und den König des Südens. Jetzt können wir einfach schauen, wer war der König des Nordens? Das war Syrien. Und der König des Südens, Ägypten. Und nun, der König des Nordens in der erfüllten Prophetie war aber nicht dieses kleine Syrien von heute, sondern es war ein Großsyrien, das alles umfasste. Libanon, Syrien, dann auch weitere Länder über Irak, Persien bis Pakistan. Alles arabische Welt heute. Der König des Nordens. Das heißt also, in der Endzeit wird der kommende Fürst über das Römische Reich wird einen Bund schließen mit Israel, damit die arabische Welt Israel nicht zerstören und überrennen kann. Ein Bund für 7 Jahre. Das wird immer spannender, finde ich. Also wir sehen in unserem Schema, der Bibeltext im Alten Testament macht klar, zuerst diese 69 Jahrwochen, dann die Ermordung des Messias, darauf die Zerstörung Jerusalems und dann diese lange Serie von Krieg und Verwüstung über Jerusalem bis in die Endzeit. Und dann wird durch einen Bundesschluss von dem modernen Römischen Reich mit Israel wird die 70. Jahrwoche einläuten. Jetzt lese ich aber noch weiter in Daniel 9,27. Wir haben schon gelesen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Aber jetzt gehe ich weiter. Und zur Hälfte der Jahrwoche oder der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Nun, was ist die Hälfte einer Jahrwoche? 3,5 Jahre. Also das ist eine Phase von 7 Jahren. Aber nach 3,5 Jahren wird dieser Fürst aus Europa bewirken, dass man nicht mehr Schlachtopfer und Speisopfer darbringen kann. Aha, dann werden die Juden wieder opfern. Ja, steht ja da. Nicht wahr? In Hosea 3, Vers 4 steht, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne Fürsten und ohne König sein. Und ohne Schlachtopfer. Das jüdische Volk sollte eine lange Zeit keinen Staat mehr haben. Nun, im Jahr 135 war der Judenstaat endgültig vernichtet. Und von da an gab es viele Tage bis 1948, als am 14. Mai der moderne Staat gegründet wurde. Viele Tage ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Der Text sagt nicht ewig ohne Schlachtopfer. Seit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 konnten die Juden nicht mehr opfern, weil das Gesetz sagt, man darf nur an dem auserwählten Ort opfern, sprich in Jerusalem. Aber seit dem Jahr 70 hatten die Juden den Tempel nicht mehr, den Tempelberg nicht mehr und den Tempel nicht mehr. Aber seit dem Jahr 1967 besitzen sie den Tempelberg wieder. Und darum haben sich seither so verschiedene Organisationen gegründet in Israel, die bereiten nun den Bau des dritten Tempels vor. Die haben schon den 7-armigen goldenen Leuchter gebaut und den Schaubrottisch und den goldenen Räucheraltar und viele weitere Geräte. Ich habe das gesehen. Und viele hier haben es auch original gesehen. Die bereiten sich vor, um den dritten Tempel zu bauen. Und hier wird klar, dieser dritte Tempel wird gebaut werden. Es gibt in Jerusalem, in der Altstadt, so ein kleiner Shop, wie es deren unzählige gibt. Und im Schaufenster ist so ein kleines Holzmodell vom Tempel, vom jüdischen Tempel ausgestellt. Und dann steht man soll das jetzt kaufen für den Preis, weil bald wird der dritte Tempel gebaut und dann steigen die Preise. Ja, also das nur ein bisschen zur Auflockerung, damit wir dieses harte Studium, das wir hier machen, weiterführen können. Diese Opfer werden kommen, aber Europa wird nicht ein Freund dieser neuen Opfer sein. Und nach 3,5 Jahren kommt es zu einem Stopp. Und zwar, wie der Herr Jesus erklärt in Matthäus 24, 15, ein Götzenbild wird im Tempel aufgestellt werden. Das ist die Zeit, wenn der Antichrist als falscher Messias in Israel auftritt und er wird diese neue Tempelbewegung hassen und wird sie entweihen, den Tempel entweihen, durch ein Götzenbild. Und wenn der Tempel entweiht ist, kann man nicht mehr opfern. Und so wird nach 3,5 Jahren wird alles gestoppt. Jetzt können wir das vervollständigen. Wir haben diese lange Zeit, dann die 70. Jahrwoche und die wird zweigeteilt in 3,5 und 3,5 Jahren. In der ersten Hälfte wird noch geopfert in Jerusalem, in der zweiten nicht mehr. Ja, jetzt machen wir Pause. Eine halbe Stunde. Wir fahren jetzt weiter. Wir sind also in der Entwicklung des 6. Heilszeitalters bis zur 70. Jahrwoche gekommen, haben gesehen, diese Zweiteilung, wo es einem Stopp der Opfer in Jerusalem kommt. Und jetzt lese ich weiter in Daniel 9, 27 noch die letzten Wörter. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Wie gesagt, die Opfer werden aufhören. Wie werden sie aufhören? Der Jesus erklärt, dass, Matthäus 24, 15, dass ein Götzenbild auf dem Tempelplatz aufgestellt wird. Und das wird dieses Götzenbild sein, das der Antichrist in den dritten Tempel stellen wird. Und zwar muss ich jetzt noch kurz erklären. Wir haben jetzt etwas gehört von dem kommenden Fürsten, dem römischen Fürsten, und etwas von dem Antichristen. Der Antichrist wird als falscher Messias in Israel auftreten. Er wird aber mit diesem Fürsten des kommenden römischen Reiches, wird er befreundet sein. Die arbeiten zusammen. In Offenbarung 13 ist das erste Tier aus dem Meer der kommende Fürst über Europa. Und das zweite Tier, das aussieht wie ein Lamm, das aussieht wie der Messias, aber redet wie ein Drache, das ist der Antichrist. Das Tier aus dem Land, aus der Erde. Im Gegensatz zum Völkermeer. Das erste Tier kommt aus dem Meer. Ja, und die werden zusammenarbeiten, und zwar so, der Antichrist wird zwar König sein in Israel, der ruft nach einem starken Mann heute in Israel. Der wird erfüllt werden. Der wird König sein in Israel, so beschrieben in Daniel 11, 36 bis 39. Und in Offenbarung 13, Vers 11, dieses zweite Tier, wie ein Lamm, wird Wunderzeichen tun können. Feuer vom Himmel herunterlassen. Und es wird auch ein Götzenbild herstellen, das sprechen kann. Und zwar stellt dieses Götzenbild das erste Tier dar, das verehrt werden muss. Und dieses Götzenbild, das sprechen kann, durch die Magie des Antichristen, wird in den dritten Tempel gestellt werden. Und dadurch wird der Tempel entweiht werden, die Opfer müssen aufhören. Aber hier lesen wir nicht nur von einem Gräuel. Ein Gräuel ist hier ein Götzenbild. Sondern in der Mehrzahl und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Nun, die Bibel sagt uns, es gibt zwei Gräuel. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 15 den Jüngern, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung sehen werdet an heiligem Ort, dann sollen sie fliehen, denn dann kommt die große Drangsalszeit. Das ist in der Einzahl. Nun, der Antichrist wird das Götzenbild im Vorhof aufstellen. sichtbar. Aber in 2. Thessalonicher 2 erklärt der Apostel Paulus, dass der Antichrist, der Mensch, der Sünde, der Sohn des Verderbens, sich selber ins Allerheiligste setzen wird und sagen wird, er sei Gott. Und diesen Gräuel sieht man nicht, denn niemand darf ins Tempelhaus hineingehen. Aber es sind 2 Gräuel. Und nun sagt das Danielbuch, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Die Masse des jüdischen Volkes wird den falschen Messias, den Antichristen, akzeptieren als Messias. Und darum ist das Warten auf einen kommenden Messias so gefährlich für Juden, wenn sie nicht sehen, dass der Messias schon längst gekommen ist. Denn dadurch ist die Gefahr riesig, dass sie dem Falschen in die Arme gehen. Sie werden das tun, die Masse wird das tun, und sie werden diesen Götzen, diesen doppelten Götzendienst im 3. Tempel akzeptieren. Und darum heißt es hier, wegen der Beschirmung der Gräuel. Sie werden also das schützen und das stehen lassen. Aber als Antwort dafür wird Gott ein Gericht schicken. Ein Verwüster wird kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Der Herr Jesus sagt, Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr das Götzenbild seht an heiligem Ort, dann müsst ihr fliehen auf die Berge. Denn dann kommt die große Drangsal. Was ist diese große Drangsal? Wodurch wird sie ausgelöst? Das wird erklärt in Daniel 11, Vers 40. Der König des Nordens, das heißt Syrien mit all seinen Verbündeten, wird Israel von Norden her angreifen und völlig überrennen. In Joel 1 und 2 wird das Land beschrieben wie der Garten Eden. Mit über 1 Milliarde Schnittblumen, ja? Und wenn diese Armee durchgeht, wird alles verbrannt und zerstört. Jesaja 28, 29 spricht darüber. Micha 5, Sacharja 12 bis 14. Es wird so weit kommen, dass alles am Boden zerstört wird. 2/3 der Bevölkerung in Israel wird getötet werden. Sacharja 13, Vers 8. So wird es im Land, steht dort. Nicht im Ausland, im Land geschehen. 2/3 wird ausgerottet werden. Dieser Verwüster da ist der König des Nordens und seine Verbündeten. Oder in Micha und in Jesaja wird er genannt der Assyrer. Das ist also in der Sprache von heute die islamische Welt verbündet mit Syrien, die diesen tödlichen Schlag vollführen wird. Als Gottes Gericht, weil die Masse in Israel den Antichristen mit seinem Götzendienst akzeptiert. Und die gläubigen Juden in dieser Zeit, die werden dann fliehen und bewahrt bleiben. Also, wir schauen die 70. Jahrwoche an, die 2. Hälfte. Das ist nun das Schlimmste, was kommen wird. Das nennt der Herr Jesus in Matthäus 24, 20 die große Drangsal, die so schlimm sein wird, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, noch je sein wird. Und der Herr Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht von Gott verkürzt würde, nämlich auf 3,5 Jahre, würde kein Fleisch gerettet werden. Das heißt nicht keine Seele, sondern kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde hier auf Erden noch überleben. Das lässt uns das Schlimmste ahnen im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Aber dann kommt das Ende. Der Herr Jesus wird als Richter der Welt kommen und wird den König des Nordens schlagen. Er wird auch das römische Reich, das seine Truppen nach Armageddon versetzen wird, um Israel zu helfen gegen den König des Nordens. Auch diese Armee wird geschlagen werden. Eine Armee nach der anderen wird geschlagen werden und der Herr Jesus wird dann sein Königreich aufrichten. Aber so endet auch dieses Heißzeitalter mit dem Gericht Gottes, allerdings mit dem Gericht so, dass Gott selber als Richter in die Welt kommt. So etwas haben wir noch nie gesehen, jetzt in all diesen Heilszeitaltern. Es hat mit Gericht immer aufgehört, aber hier kommt Gott selber, der Sohn Gottes selber, in die Welt als Richter. Wir fassen also zusammen. Wir hatten einen guten Anfang. Zedekia hat sich Nebukadnezar unterstellt und so hätte das Königreich Juda weiter bestehen können. Aber es gab eine traurige Entwicklung, er hat sich aufgelehnt und so kamen die Juden in die babylonische Gefangenschaft, alle. Volk im Allgemeinen. Und Israel musste ständig leiden unter den Völkern, die eben die Herrschaft grausam und blutrünstig ausgeübt haben, durch die ganze Zeit der Nationen hindurch. Und dann haben wir gesehen, am Schluss die große Drangsal über alle Völker und der Herr Jesus selber kommt als Richter der Welt. Ein Ende, das Gericht fordert. Und das ist das ganze sechste Heilszeitalter. Nun sehen wir, ganz am Anfang haben wir doch unterschieden zwischen dieses Zeitalter und das künftige. Nun, ich habe mal dieses Zeitalter angesetzt, so ab dem Kreuz, weil Paulus davon spricht, dieses Zeitalter und dann das zukünftige. Aber eigentlich hätten wir schon merken können, der Herr Jesus spricht ja schon zu Lebzeiten von diesem Zeitalter. Also war dieses Zeitalter nicht erst seit dem Kreuz, sondern davor. Und jetzt können wir die Linie eigentlich noch weiter zurückschieben. Dieses Zeitalter hat begonnen mit dem Bund mit Zedekia. Und dann das künftige Zeitalter, das ist das tausendjährige Reich. Und davor hatten wir noch fünf andere Zeitalter. Nun kommen wir zum siebten Heilszeitalter. Der Herr Jesus kommt zurück und wird dann das Reich Gottes aufrichten. Der ganze Fluch über diese Erde wird weitgehend weggenommen werden. Die Schöpfung wird aufblühen, aufleben. Endlich wird Gerechtigkeit in diese Welt hineinkommen. Und der Herr Jesus wird über alle Völker der Welt in Frieden regieren. Alle Probleme, die wir Menschen nicht lösen konnten, und die auch die UNO nicht lösen kann. Ungerechtigkeit, Krieg, aber auch Hungersnot, Suchtprobleme, Drogenprobleme, dann auch soziale Probleme, ebenso die Naturkatastrophen mit Seuchen und Erdbeben. Alles wird der Herr Jesus lösen. Es wird ein Zeitalter sein, das richtig ans Paradies erinnert. Diese Schöpfung wird zur Ruhe kommen. So wird das ein guter Anfang sein. Und all die Menschen, die überleben werden in der großen Drangsal, Offenbarung 7 spricht von einer unzählbaren Schar aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen, die sich bekehren werden in der Drangsal, weil sie das Evangelium vorher nie gehört hatten. Und dann werden die ins tausendjährige Reich hineingehen. Und so werden sie sich vermehren. Die Menschheit wird am Ende der 70. Jahrwoche Daniels wird die schrecklich dezimiert sein durch all die Kriege. In Jesaja 13 steht, ich werde den Menschen kostbarer machen als Gold von Ophir. Das heißt, der Wert des Menschen wird steigen, weil es nur noch so wenige Menschen gibt. Schrecklich. Aber die werden dann Kinder haben. Das ist das tausendjährige Reich nach Offenbarung 20. Der Teufel wird gebunden sein, wird sein Unwesen nicht mehr ausüben können. Also ideale Zustände, könnte man sagen. Aber diese Kinder, die geboren werden, die sind nicht automatisch bekehrt. Es ist wie bei unseren Kindern, dass die Bekehrung und die Wiedergeburt, die wird nicht durch die DNA weitergegeben. Jede Generation muss sich selber bekehren. Und so werden viele sich nur äußerlich der Herrschaft des Herrn Jesus unterstellen. Sie können ja nicht anders. Sobald irgendwo Ungerechtigkeit ist, wird Gott direkt eingreifen. Wir sehen, die Verwaltung der Fülle der Zeiten wird eine ganz andere Hausordnung sein als heute. Heute geschieht so viel Unrecht und Gott greift nicht ein, weil es eine andere Hausordnung ist. Aber dann, im tausendjährigen Reich, wird Gott sofort das Unrecht bestrafen. In Psalm 101 am Schluss steht, dass der Gesetzlose, jeden Morgen wird der Gesetzlose hinweggerafft werden. Und so wird es schließlich auch zu einem Ende kommen. Nach 1000 Jahren, sagt Offenbarung 20, wird der Teufel noch einmal losgelassen werden und er wird große Massen von Menschen verführen zu einem letzten Aufstand. Und dann wird Gott diesen Aufstand mit Feuer vom Himmel vernichten. Und so endet auch dieses Zeitalter mit Gericht. Es gibt also einen Niedergang unter all den Menschen, die sich nur äußerlich der Regierung unterordnen und die sich schließlich am Ende dieses Zeitalters verführen lassen in der zur Rebellion gegen Gott. Und so haben wir auch hier einen guten Anfang. Jesus wird diese Welt segnen und erneuern. Alle Umweltprobleme werden auch gelöst werden. Aber es gibt eine traurige Entwicklung, weil viele sich nicht bekehren und dann am Schluss ein Ende, das Gericht fordert. Und dann wird Gott diese Welt auflösen. Die Atome nach 2. Petrus 3 werden im Brande aufgelöst werden und Gott wird alle Verstorbenen vor seinen Thron, vor seinen weißen Thron treten lassen, alle Ungläubigen seit Kain, und er wird sie richten. Und sie werden in den Feuersee geworfen werden. Gerichtet nach ihren Werken. Und so schließt dieses Zeitalter ab mit dem Gericht und auch mit dem Gericht über die Welt. Vor dem großen weißen Thron. Und dann kommt der Tag der Ewigkeit. So nennt der Apostel Petrus in seinem letzten Brief, 2. Petrus 3 am Schluss, das, was dann folgt, der Tag der Ewigkeit. Ein neuer Himmel und eine neue Erde wird Gott schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt. Oder in denen Gerechtigkeit wohnen. Nicht nur im tausendjährigen Reich wird Gerechtigkeit herrschen, aber in der Ewigkeit, in der neuen Schöpfung, wird die Gerechtigkeit wohnen, sagt 2. Petrus 3. Das ist ein Unterschied. Wenn Gerechtigkeit herrscht, dann setzt sie sich gegen Unrecht durch. Aber in der neuen Schöpfung wird sie richtig zu Hause sein, die Gerechtigkeit. Keine Tränen mehr, kein Geschrei, kein Leiden. Wer kann sich das vorstellen? Alle Schmerzen vorbei. Gott wird abwischen alle Tränen. Und kein Mobbing mehr. Nichts, alles vorbei, ewig vorbei. So beschreibt uns Offenbarung 21 eine Herrlichkeit, die für uns Menschen schwer zu begreifen ist, schwer zu fassen ist. Und darum wird auch dort immer wieder gesagt, was nicht mehr sein wird, weil wir uns oft besser vorstellen können, was sein wird, wenn wir wissen, was alles nicht mehr sein wird. Nun, wir haben gesehen, diesen Weg von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung, von 1. Mose bis Offenbarung, in diesen 7 Heilszeitaltern, diesen 7 Bündnissen, Adam mit Noah, mit Abraham, mit Israel am Sinai, mit David, mit Zedekia und schließlich mit Israel. Denn Gott wird am Anfang des tausendjährigen Reiches den neuen Bund, den der Herr Jesus durch sein Blut am Kreuz vor 2000 Jahren besiegelt hat, wird er dann offiziell mit Israel schließen. Und nun sehen wir, auch wenn wir im Abendmahl immer wieder gedenken, wenn wir den Kelch trinken, das ist der neue Bund in meinem Blut. Aber die Bibel sagt nie, dass der Bund mit der Gemeinde geschlossen wird. Der Bund wird mit Israel geschlossen werden, aber alle diese Segnungen, die dieser Bund ausmacht, die hat die Gemeinde schon jetzt. In Jeremia 31 wird zum Beispiel gesagt, alle werden Gott erkennen. Das haben wir schon jetzt. Die Erlösten haben wirkliche Gotteserkenntnis. Es wird auch gesagt, Gott wird völlig vergeben, sodass er nie mehr ihre Sünden und Ungerechtigkeiten gedenken wird. Diese völlige Vergebung haben Erlöste heute. Und so haben wir all diese Segnungen, aber der Bund wird mit Israel geschlossen werden am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und dann kommt die Neuschöpfung. Jetzt habe ich aber etwas nie behandelt. Die Gemeinde, wo ist die Gemeinde geblieben? Nun, ich habe das Schönste für den Schluss aufbewahrt. Die Zeit der Gemeinde wird in Epheser 3, Vers 20 genannt, das Zeitalter der Zeitalter. Übrigens, leider ist das zum Beispiel in der revidierten Elberfelder, ist das zerstört worden durch einen Übersetzungsfehler. Aber wie so oft ist die alte Elberfelder genauer. Ich lese vor, Epheser 3, Vers 20, ein Gebet. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Also Gott gehört die Herrlichkeit in der Gemeinde durch alle Generationen hindurch. Angefangen bei den Aposteln, durch all die Jahrhunderte hindurch bis heute. All die vielen Generationen der Gemeinde bis ins 21. Jahrhundert. Und dann heißt es eben durch alle Generationen des Zeitalters der Zeitalter. Hier steht nicht, eis aionas ton aionon, in die Zeitalter der Zeitalter. Das bedeutet ewig, 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 ewig. Aber das Zeitalter der Zeitalter, das ist im Hebräischen der Superlativ. Das bedeutet das schönste Zeitalter. Ich glaube, wir kennen den Ausdruck vom Hohen Lied. Wörtlich das Lied der Lieder. Shir Hashirim. Das heißt das schönste Lied, das Salomo je gedichtet hat unter all seinen 1005 Liedern. Und wir kennen vielleicht den Ausdruck, das Allerheiligste. Nun, im Hebräischen heißt es Kodesh HaKodashim, das Heilige der Heiligen. Das ist das Allerheiligste. Und so gibt es eben diesen Ausdruck Olam HaOlamim, das Zeitalter der Zeitalter. Das ist das erhabenste Zeitalter. Und so werden die Generationen der Gemeinde genannt, das Zeitalter der Zeitalter. Aber das Neue Testament erklärt, dass die Gemeinde war ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist etwas, das Gott in den früheren Zeitaltern im Alten Testament niemandem erklärt hat, niemandem geoffenbart hat. Epheser 3 sagt, dieses Geheimnis war verborgen in Gott. Auch die Engel im Himmel wussten nichts davon. Gott hat so lange geschwiegen. All die Zeitalter haben stattgefunden, aber Gott hat schon vor Erschaffung der Welt den Plan gehabt für die Gemeinde. Und es heißt in Epheser 1, dass die Gläubigen der Gemeinde, die waren vor Grundlegung der Welt auserwählt, um heilig und tadellos vor dem Vater zu sein. Zuvor bestimmt, dass sie Söhne Gottes sein sollten. Zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Dieses Geheimnis hat Gott aufbewahrt. Nicht wahr? Wir haben gesehen, da gibt es eine ganz lange Zeit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Und das Alte Testament hat erklärt, was da alles Schreckliches geschehen wird für Israel. Aber warum hat da die Uhr gestoppt? Man kann sagen, die prophetische Uhr hat gestoppt im Jahr 32 mit dem Einzug nach Jerusalem. Um dann erst später wieder zu ticken, wenn der kommende Fürst den Bund für 7 Jahre schließen wird. Was soll diese lange Zwischenzeit? Nun, das Neue Testament sagt, das ist die Zeit der Gemeinde. Da kommt das Zeitalter der Zeitalter, wird da hineingeschoben, als eine Klammer, als eine Parenthese. Wir können das auch so darstellen, das Geheimnis Gottes. Wir haben gesehen, dieses Zeitalter, die Zeiten der Nationen, das war die Zeit von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, das untergeht und wieder erstehen wird, um dann später dem Reich Gottes Platz zu machen. Und dazwischen, zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche, da kommt die Gemeinde. Etwas, das Gott nie verraten hat im Alten Testament, dass er Menschen aus allen Völkern, die sich bekehren, zusammen mit Juden, die sich bekehren, zusammenfügt zu einem ganz neuen Volk Gottes. Zu einem himmlischen Volk Gottes, nicht mehr zu einem irdischen, wie das Volk Israel. Israelit wurde man durch die Geburt und dann Beschneidung am 8. Tag. Aber echter Christ, ein Glied der Gemeinde, wird man durch Bekehrung und Wiedergeburt. Ein himmlisches Volk. In den Briefen von Paulus finden wir dieses Geheimnis Gottes aufgesplittert in 8 Geheimnisse. Und die haben immer damit zu tun mit dem Plan Gottes für die Gemeinde. Da haben wir Römer 11, Vers 25, das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen. Zweitens 1. Korinther 15, 51, das Geheimnis der Verwandlung bei der Entrückung. Epheser 1, Vers 9, das Geheimnis seines Willens. Dann Epheser 3, Vers 4, das Geheimnis der Einverleibung der Nationen. Dass bekehrte Heiden mit Juden zu einem Leib, dem Leib Christi, zusammengefügt werden. Durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das geschieht bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung. Fünftens, das Geheimnis der Frau des Christus, Epheser 5, 32. Dass die Gemeinde die himmlische Frau ist von dem Messias. Das war alles nie verraten im Alten Testament. Nur durch Bilder, durch Typen angedeutet. Sechstens, das Geheimnis Christus in euch, Kolosser 1, Vers 25. Siebtens, das Geheimnis der Gottseligkeit, 1. Timotheus 3, Vers 16. Und schließlich das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Wir haben einmal an einem Bibelstudientag dieses Thema ausführlich behandelt. Man kann immer noch die CD haben und auch ein Skript dazu. Kann man bei mir bestellen unter info@rogerwiebe.ch, dann schicke ich das gleich. Also da geht es ziemlich schnell. Bei anderen Sachen geht es nicht so schnell. Aber das ist gut organisiert, da kann ich Klick-Klack machen und schon geht das weg. Also diese Geheimnisse machen deutlich, dass die Gemeinde eigentlich das Höchste ist für das Herz Gottes. In dieser Schöpfung. Das Höchste für das Herz des Vaters ist der Sohn Gottes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber das höchste Geschöpf ist nicht Israel, sondern die Gemeinde für Gott. Israel war ein irdisches Abbild dieser himmlischen Realität der Gemeinde. Also so verstehen wir nun diese Zwischenzeit, das Zeitalter der Zeitalter, hineingeschoben ins sechste Zeitalter. Und jetzt schauen wir mal, die 69. Jahrwoche hat den Abschluss gefunden mit dem Einzug nach Jerusalem. 5 Tage vor Karfreitag. 3 Tage später kam die Auferstehung Jesu und dann vergingen 50 Tage. Und dann kam Gott, der Heilige Geist, auf diese Erde, um in der Gemeinde zu wohnen. Die Gemeinde wurde zum Tempel Gottes auf Erden. Sehen wir, die Gemeinde hat an diesem Tag, an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, begonnen. Kein Tag früher. Darum sagt der Herr Jesus noch in Matthäus 16, vor dem Kreuz, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die gab es damals noch nicht, die Gemeinde. Es gibt ja Leute, die sagen, die Kirche ab Adam, das gibt es gar nicht. Es gibt nicht die Kirche oder die Gemeinde ab Adam. Es gibt nur die Gemeinde, die Kirche ab Pfingsten, bestehend aus den Wiedergeborenen ab dieser Zeit. Und was die Gemeinde auch als Geheimnis erwartet, 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4, das ist die Entrückung. Der Heilige Geist, der jetzt auf Erden wohnt, Gott ist allgegenwärtig. Aber wenn die Bibel sagt, dass Gott an einem Ort wohnt, dann heißt es, hier offenbart er sich auf besondere Weise. Und diese Nähe und Intimität, die Gläubige heute haben können mit Gott und Gott anrufen können als Abba Vater, die kennt man im Judentum nicht. Gott darf man im Judentum nie als Abba ansprechen. Diese Nähe und diese Intimität kennen wir nicht. Und der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde, wo man diese Nähe und Verbundenheit mit dem ewigen Sohn Gottes und mit dem ewigen Vater kennt. Aber bei der Entrückung, diesem Geheimnis, wird der Heilige Geist weggehen mit der Braut. Offenbarung 22, der Geist und die Braut rufen, komm. Und der Herr Jesus sagt, ja, ich komme eilends. Das ist schnell, plötzlich. Es ging ja lange. Der Jesus hat nie gesagt, ich komme sofort. Dort ist nämlich, im griechischen Text haben wir dort ein Adverb. Das heißt, ich komme schnell. Das heißt, plötzlich wird der Herr dann da sein. Und wird uns wegbringen. Aber sehen wir, genauso wie die Gemeinde entstanden ist, nicht da mit einer Überschneidung mit den Jahrwochen, sondern schön, fast 2 Monate, nachdem die 69. Jahrwoche aufgehört hat. So müssen wir auch sehen, dass die Entrückung stattfinden wird, noch bevor die 70. Jahrwoche beginnt. Also noch in dieser Zeit, in der die prophetische Uhr für Israel gestoppt ist, da findet das Geheimnis statt. Nun aber noch etwas Wichtiges. Hier gibt es doch eine ganz erstaunliche Überschneidung. Nicht wahr? Die Gemeinde entstand als Tempel Gottes an Pfingsten. Und wo kamen sie zusammen? Im Tempel in Jerusalem, in der Säulenhalle Salomos, Apostelgeschichte 5. Der irdische Tempel war da und die Gemeinde als der geistliche Tempel war im irdischen Tempel. Wir sehen, das Bild und die Erfüllung schließen einander nicht aus. Die können sogar gleichzeitig bestehen. Und dann war Israel immer noch als Nation im Land. Und dann kam das Jahr 70 in der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Die Gemeinde war schon längst da. Es gab also eine Übergangszeit. Israel war noch im Land, hatte noch den Tempel, hatte noch die Stadt und die Gemeinde war schon da. Aber die Jahrwoche war schon gestoppt. Und so haben wir diesen Übergang auch schon heute. Die Gemeinde ist noch da, die Entrückung ist noch nicht geschehen und trotzdem sehen wir seit 1882, wie die Juden zurückkehren aus der ganzen Welt. Sie haben den Staat gegründet. Sie beginnen die Tempelgeräte zu bauen. Ich komme bei meiner Erzählung auf über 150 Prophezeiungen über Endzeit, die sich ab 1882 bis 2008 bereits erfüllt haben. Darüber schreibe ich im Moment ein Buch mit Tabellen, wo man erstens, zweitens, drittens all diese Prophezeiungen schön griffbereit hat. Wir sind in einer Übergangszeit, aber die 70. Jahrwoche hat noch nicht begonnen zu ticken. Diesen Unterschied müssen wir sehen. Und so muss die Gemeinde weg und dann kommt der Bund. Das neue Europa steht auf wie ein schläfriger Riese, noch etwas die Augen reibend und sich so benommen, sich langsam bewusst werden, welche Macht und welche Größe er hat. Ja, und so können wir sagen, die 7 Schöpfungstage ganz am Anfang der Heilszeitalter waren eigentlich nichts anderes als das Inhaltsverzeichnis auf der ersten Seite der Bibel für all die 7 Zeitalter, die nachher folgen sollten. Der 7. Tag war der Tag der Ruhe, des Sabbats. Und das 7. Zeitalter wird der Tag sein der Ruhe für diese Schöpfung, wenn Gerechtigkeit und Frieden hier herrschen wird. Und so können wir auch sogar in den einzelnen Tagen Parallelen sehen. Ich möchte nur andeuten, am ersten Tag sehen wir Finsternis und wie dann das Licht Gottes hineinleuchtet. Es werde Licht. Und wir sehen, der Mensch fällt, diese Finsternis, diese geistige Finsternis, die kommt und Gott kündigt bereits den Erlöser an, den Samen der Frau. Die Hoffnung, das Licht in all der Dunkelheit im Weiteren. Dann der 2. Tag, da macht Gott eine Ausdehnung, die Atmosphäre, die Luft, zwischen Wasser unterhalb und Wasser oberhalb. Also Wasser oben wird übergeordnet über das Wasser unten. Die Wolken, weltweit mit dieser Unmassen von Wassern und die Meere unten. Und am zweiten Zeitalter hat Gott die Regierung eingesetzt. Menschen, die über andere Menschen herrschen und auch die Gewalt über Tod und Leben haben. Der 3. Schöpfungstag, aus dem Meer heraus kommt plötzlich das Land hervor. Und so im 3. Zeitalter beruft Gott Abraham aus allen Völkern heraus, macht ihn zum Stammvater eines Volkes, das sich unterscheiden soll von allen übrigen Völkern, unruhigen Völkern in dieser Welt. Und so geht das weiter. Wir haben in den Schöpfungstagen also verbannte Parallelen zu diesen 7 Zeitaltern. Ja, das war diese Übersicht, die Bibel in der Vogelschau, die 7 Bündnisse und die 7 Heilszeitalter. Wir haben noch 20 Minuten. Jetzt könnten wir Licht machen und etwas Fragen miteinander anschauen. Also, wer beginnt? Ich habe da schon eine Hand gesehen.
Also, ich spreche Hochdeutsch, habe eine Frage gestellt. Unklar ist bei mir noch die Frage, ich habe auch Vorträge gehört von Hans-Dieter Pleiter, wenn jemand den kennt, wegen der Offenbarung, die Lizenz schreiben an die 7 Gemeinden. Ist er meines Wissens die einzige Gemeinde, wo Jesus nichts auszusetzen hat und auch nichts sagt, sie sollen Buße tun, ist die Gemeinde von Philadelphia. Jetzt ist meine Frage, ist das diese Gemeinde, die entrückt wird, die einzige, oder auch die fleischlichen Christen?
Es ist so, in Offenbarung 2 und 3 haben wir 7 Gemeinden vor uns zur Zeit von Johannes, um 95 nach Christus. Und der Jesus kündigt der Gemeinde in Philadelphia an, dass er wiederkommen wird und dass sie treu sein soll, bis er erscheinen wird. Nun ist es aber so, dass schon damals das Problem da war, dass unter den Christen sich auch solche eingeschlichen haben, die sich nie wirklich bekehrt haben. Es hat sehr früh begonnen. Paulus sagt in Galater 2, es war aber wegen der neben eingeführten falschen Brüder wegen. Sagt er, da waren schon falsche Brüder da. Oder in Judas Brief sagt Judas, dass etliche sich neben eingeschlichen haben, welche die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Also Christen, die sagten, das ist toll, die Gnade Gottes ist so groß, wir können sündigen und dann können wir wieder beten und das wird vergeben und man muss da nicht so stur tun, oder? Aber er beschreibt die als Gottlose, die einmal gerichtet werden, die also gar nicht wiedergeboren sind. Aber in jedem Sendschreiben steht, wer überwindet, dem werde ich. Die Überwinder gibt es in allen Gemeinden, auch in Philadelphia. Und wer sind die Überwinder? Dieser selbe Johannes hat auch den ersten Johannesbrief geschrieben. In Kapitel 5 sagt er, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also wer wirklich wiedergeboren ist, das Leben aus Gott in sich hat, das ist der Herr Jesus selbst. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der bekommt aus ihm die Kraft, um treu den Weg als Gläubiger zu gehen. Und die können überwinden. Und die wahren Gläubigen, die werden entrückt werden. Die Wiedergeborenen. Wir können uns natürlich irren in der Beurteilung, ist jemand wirklich wiedergeboren oder nicht. Aber Gott irrt sich nicht. Ja, bitte dort.
Ich habe eine Frage, habe ich das richtig verstanden? Das siebte Zeitalter, das Reich Gottes, ist das das Millennium?
Genau. Das Reich Gottes, das siebte Zeitalter, ist das tausendjährige Reich, das Friedensreich, ist alles das Gleiche. Das messianische Weltreich, jawohl. Weiter?
Also, ich habe noch kurz eine. Wo die Hunde den Nebel brennt, auf der neuen Welt, das ist also nicht so wichtig, aber in irgendeinem Hunde, auf der neuen Welt hat es dort, also nicht in tausendjährigen Dingen, auf der neuen Erde hat es dort auch Tiere und Pflanzen und.
Das wird nicht gesagt. Es ist so, dass effektiv über die neue Schöpfung wird in der Bibel sehr, sehr wenig gesagt. Und wenn Gott wenig sagt, dann müssen wir auch zurückhaltend sein. Aber es gibt genug Dinge, wo Gott viel sagt und wir sind zurückhaltend. Da sollten wir es nicht sein. Und darum, also nicht dort spekulieren, wo nichts steht. Aber was eindeutig ist, es wird eine Schöpfung sein, die alle Vorstellungen sprengen wird an Herrlichkeit. Und wenn man sieht, wie Gott auch diese erste Schöpfung so wunderbar eingerichtet hat und dass sie sogar noch so schön ist, trotz des Sündenfalls, wie wird dann diese neue Schöpfung sein? Ja, bitte da hinten.
Ich habe gesagt, das ist das tausendjährige Reich, aber wenig Menschen eingehen werden.
Also relativ, ja.
Und das sind die 144.000, die noch geboren.
Die auch. Ich muss erklären, die 144.000 in der Offenbarung, das sind Juden, die sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren werden. Die werden auch das Neue Testament lesen. Und darum werden sie auch Matthäus 24 verstehen, wenn es heißt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiligem Orte seht, dass alsdann die Judäer sind, auf die Berge fliehen. Denn alsbald wird große Drangsal sein. Und die werden dann fliehen auf die Berge im Westjordanland und dann gehen sie hinüber nach Jordanien, nach Moab, und werden dort während der großen Drangsalszeit Unterschlupf finden. Aber wenn dann der König des Nordens Israel überrennt und verwüstet, in diesem Überraschungsangriff, und da heißt es, 2/3 der Bevölkerung wird umkommen. Es wird so schrecklich sein, dass in dieser höchsten Not, in Daniel 12 sagt, heißt es, die Kraft des Volkes Israel wird am Boden erschlagen sein. In dieser Not wird 1/3 sich bekehren. Sacharja 13, Vers 8. Und Dieser Drittel der Bevölkerung kommt noch zu den 144.000 dazu. Die 144.000 sind nur die Vorhut. Und darum werden sie in Offenbarung 14 genannt, die Erstlingsfrucht. Gewissermaßen, das sind die Vorboten für die richtige Ernte. Und dazu kommt nach Offenbarung 7 eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen, die sich bekehren werden. Aber das sind nur solche, die noch nie das Evangelium gehört haben, weil 2. Thessalonicher 2 sagt, dass die Menschen, die die Wahrheit abgelehnt haben, die werden der Verführung des Antichristen anheimfallen. Aber es gibt ja heute noch so viele Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, die werden sich dann in dieser schlimmsten Zeit noch bekehren können und eine unzählbare Schar wird zum Glauben kommen und die gehen auch ins tausendjährige Reich ein.
Nur noch eine Frage zu diesen 144.000. Meines Wissens ist der Stamm Dan nicht dabei. Warum? Wissen Sie das?
Der Stamm Dan ist nicht dabei und das verwundert in Offenbarung 7. Aber man könnte denken, der Stamm Dan wird verworfen. Es ist aber nicht so, denn in Hesekiel 47 wird die neue Landverteilung im Land im tausendjährigen Reich beschrieben. Und dort bekommt der Stamm Dan ganz oben im Norden ein Erbteil. Also der Stamm Dan wird auch gerettet werden, ein Überrest. Aber keiner aus dem Stamm Dan wird zu den 144.000 gehören. Und den Grund könnte man vermuten, der Stamm Dan war der Stamm, der als erster Götzendienst eingeführt hat in der Geschichte. Im Buch der Richter. Der Stamm Dan war der Stamm, wo zum ersten Mal Gotteslästerung aufkam. In 3. Mose. Und in 1. Mose 49 haben wir einen Hinweis, den man so verstehen kann, dass der Antichrist aus dem Stamm Dan kommen wird. Dan ist eine Schlange am Weg. Sie weist das Pferd und rücklings fällt ihr Reiter. Und so hat dieser Stamm Dan eine Stellung für sich, aber er wird im tausendjährigen Reich dann auch dabei sein. Ein Überrest. Ja, weiter. Bitte, da vorne.
Sie haben den Antichristen erwähnt. Zu wenig scheint mir sein Umfeld. Sein Umfeld heißt Europa. Nämlich, kann man das sagen? Zuerst mal Europa, dann die Welt. Beziehungsweise die Schweiz und Europa. Das heißt, man müsste also jetzt, wenn ich recht verstehe, müsste man Ausschau halten nach einer solchen Person. Da sie sowohl eine Bedrohung für Europa, die Schweiz und die Welt ist, sein wird.
Es ist ja so, ich habe jetzt in einem Bibelstudientag eine Übersicht über die ganze Bibel gegeben. Das heißt, ich habe versucht, die Bibel zu erzählen in ein paar Stunden. Und wir sind sogar noch vor der Zeit fertig geworden. Also das muss dann Christoph notieren. Ja, also es ist nur eine Übersicht und darum konnte ich auf diese Dinge nur andeutungsweise eingehen. Es ging ja darum, die Vogelschau. Nun ist es aber so, ich habe versucht zu erklären, es gibt zwei Personen. Der kommende Fürst, das ist das Tier aus dem Meer, das ist der kommende Diktator über Europa. Und dann gibt es den Antichristen, das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm. Das ist der falsche Messias, der in Israel regieren wird. Aber Europa wird mit Israel assoziiert sein. Und es ist ja interessant, dass auch heute diese Annäherungen bereits in Gang sind, dass Israel mit EU, der EU assoziiert werden soll, in spezieller Weise. Ja, das wird so sein, dass da ein Bund entstehen wird und der Antichrist wird Herrscher sein in Israel, als König, als Messias und gleichzeitig Propagandaminister für den kommenden Führer. Und er wird eben diese Wunder, Feuer vom Himmel und ein Götzenbild, das sprechen kann, er wird das ganze Finanzwesen ändern, sodass man nur noch mit einem Zeichen auf der rechten Hand oder auf der Stirn überhaupt kaufen und verkaufen kann. Das wird ein Charismatiker sein, wie man das noch nie gesehen hat. Das ist ein Charismatiker, meine ich, ein Menschen, der eine Ausstrahlung hat, der gleich die Leute einsackt. Da wird Obama ein kleiner Wicht sein daneben. Der hat keinen Blitz von oben runter kommen lassen, oder? Das wäre noch eins drauf gewesen. Aber Das werden also zwei Menschen sein, die so zu den größten Verführern werden in dieser Welt. Die muss man unterscheiden. Und oft werden die zwei miteinander verwechselt und dann wird der europäische Herrscher wird Antichrist genannt. Aber der Antichrist, das ist der falsche Messias, der ist in Israel. Aber die gehören zusammen und arbeiten zusammen.
Aber auf jeden Fall schwebt ja dann über Europa die Gefahr der Verführung.
Ja, also das kommt noch, aber noch ein wichtiger Punkt. Danke, dass Sie noch ansetzen. Ich wollte nämlich noch sagen, in 2. Thessalonicher 2 wird klar gemacht, dass, was den Antichristen anbetrifft, der kann erst erscheinen. Das heißt offenbar werden. Wenn der, der zurückhält, aus dem Weg ist. Das heißt, Pfingsten muss umgekehrt werden. Der Heilige Geist kam an Pfingsten auf Erden und an der Entrückung geht, bei der Entrückung geht er weg, er, der das Böse noch zurückgehalten hat. Und er wird zurückhalten, dass der Antichrist sich offenbaren kann. Der kann schon längst leben. Aber wir können nie herausfinden, wer es ist. Und darum, ich mache mir gar keine Arbeit dafür. Vergebe mir Mühe, da kann ich andere Dinge machen. Es gibt genügend Arbeit. Und wir werden ihn nicht erkennen vorher, aber wenn der Heilige Geist weg ist mit der Gemeinde, dann kann er offenbar werden und dann kann man wissen, das ist er. Aber jetzt ist es vergebene Mühe. Und darum, als Obama irgendwie da aufkam, haben viele Leute schon gedacht, ach, das ist der Antichrist, vergessen wir das. Amerika ist sowieso nicht Europa, der muss aus Europa kommen, der kommende Fürst. Und der Antichrist aus Israel. Ja?
Da könnte es sein, dass Amerika oder auch China sich irgendwie noch mit der EU verbinden.
Also Assoziation ist allemal möglich. Amerika ist ja sowieso nur eine Ausdehnung von Europa. Das waren ja unsere Kriminellen. Ja, die Kriminellen gingen hinüber nach Amerika und die Gottesfürchtigen. Die Mennoniten und so weiter, die gingen hinüber, haben wunderbare Bauernhöfe aufgebaut und darum hat Amerika so ein Doppelgesicht. Das ist eine Nation von Gottesfürchtigen und Kriminellen. Und jetzt kann man einfach sich selber fragen, wo man hingehört, ja?
Wo wollen Sie die Invasion von Gog und Magog nach Israel einführen? Tausendjährigen
Reich? Ja, also Gog und Magog, jetzt die Invasion aus Hesekiel 38, 39, das ist das Allerletzte. Das wird geschehen nach der 70. Jahrwoche Daniels. Und zwar sagt Hesekiel 38, Israel wird dann in Sicherheit sein. Das wird erst sein, wenn der Messias zurück ist. Hesekiel 37 ist er schon zurück. Und dann wird bereits abgerüstet. Und dann wird Russland noch die Frechheit haben und sich auflehnen. Mit all seinen Verbündeten. Aber die kommen dann mit traditionellen Waffen, die man verbrennen kann. Und darum werden die monatelang die Waffen verbrennen können. Heute kann man keine russischen Panzer verbrennen und heizen damit. Aber das wird dann am Anfang des tausendjährigen Reiches noch einmal ein Aufstand sein, den Gott mit Feuer vom Himmel beantworten wird. Und dann steht, das ist wichtig, Hesekiel 39, Gott sagt, von da an werde ich meinen Namen nicht mehr entweihen lassen unter den Nationen. Das heißt, dann kommt das Friedensreich. Manche Ausleger, die haben diesen Angriff von Russland angesetzt auf Anfang der Drangsalzzeit. Das ist eben falsch, denn danach wird der Name Gottes noch lange entweiht werden. Aber dieser Aufstand von Gog, also Land Magog, das ist das Letzte nach der großen Drangsal und dann kommt der Frieden. Ja, wir haben noch ein paar. Jetzt die Präsentation. Also diese Präsentation kann man runterladen in absehbarer Zeit unter clkv.ch. Das ist die Homepage des Bücherladens hier oben. Und auf der MP3-CD, die man bestellen kann, da vorne, mit dem Vermerk MP3, weil nicht alle Audio-Recorder können eben MP3 abspielen, aber immer mehr, die neueren. MP3 schreiben und dort ist dann die Präsentation auch drauf.
Können Sie uns bitte noch etwas sagen über die Dauer der Zeithalter? Die sind ja alle verschieden gewesen.
Ganz genau, sehr unterschiedlich. Also, wir haben gesehen, dass das erste Zeitalter 1626 Jahre, das zweite Zeitalter 427 Jahre Und dann das nächste Zeitalter, das sind ungefähr nicht ganz 600 Jahre, und dann das nächste Zeitalter ungefähr 500 Jahre, und dann kommt ein langes 2500 Jahre, weil dort noch das Verborgene hineingepackt ist. Die Gemeinde. Ist ja fantastisch, wenn man denkt, als Jude liest man die Bibel und plötzlich hat man hier so ein langes Loch. Vorher hat Gott immer gehandelt mit seinem Volk und ein langes Loch. Was soll dieses Loch? Ja, man muss einfach das Neue Testament nehmen. Das ist das Geheimnis Gottes. Und dann das letzte Zeitalter, 1000 Jahre. Ja. Aber es ist eben so schön, dass diese Zeiten sehr unterschiedlich sind. Das nimmt jeden Wind aus den Segeln, wenn jemand sagen will, ha, 1882, kamen die Juden zurück, aha, bei Noah waren doch 120 Jahre Gnadenzeit, so, machen wir 120 Jahre, oh, es ist schon vorbei. Sind wir schon 126 Jahre. Da kann man ja sagen, ja gut, dann nehmen wir doch eine andere Zahl, wurde ja auch gemacht, eine Generation dauert 40 Jahre, sowas in der Wüstenwanderung, aha, 1948 wurde Staat Israel gegründet, 40 Jahre dazu, 1988 kommt der Herr zurück. So ein Unsinn. Der Herr hat uns ganz klar in seinem Wort gezeigt, wir dürfen nicht rechnen. Und immer wieder sind auch gottesfürchtige Leute da hineingefallen und haben damit alles kaputt gemacht und unglaubwürdig. Das dürfen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Wir haben 150 erfüllte Prophezeiungen, sind genug, um zu wissen, dass der Herr bald kommt, oder? Ja, wir sind gleich am Ende. Also ich meine mit der Zeit, oder? Ja, dort.
Interessant finde ich einfach, dass die Pharisäer anscheinend gewusst haben, wann Jesus kommt. Das erste Mal.
Ja, also das mit den Jahrwochen von Daniel, das hat wirklich funktioniert. Und ich kann es auch beweisen, man findet bei Josephus Flavius einen Hinweis auf Daniel 9, wo er sagte, dass man in dieser Zeit einen Weltherrscher erwartete nach den Zeiten, die im Alten Testament geschrieben sind. Und das, Josephus Flavius lebte ja im ersten Jahrhundert. Also das war klar, dieses Kapitel Daniel 9 mit diesen Jahrwochen endet im ersten Jahrhundert. Und darum gab es eine so allgemeine Spannung in Israel für Endzeit. Und es hat schon begonnen im zweiten Jahrhundert vor Christus, da entstand ja die Gemeinschaft in Qumran. Diese Sekte am Toten Meer mit den Handschriften in den Höhlen. Das war ein Kribbeln. Warum sind die in die Wüste gegangen? Die haben sich gesagt, Jesaja 40. Eine Stimme eines Rufen in der Wüste. Bereite den Weg des Herrn. Wir gehen in die Wüste. Jetzt sind wir in der Zeit, wenn der Messias kommt. Und wir wollen ihn empfangen, wenn er in der Wüste kommt. Und ganz nahe dort in der Wüste ist dann der Herr Jesus von Johannes dem Täufer getauft worden. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man das weiß. Es gibt ja immer so Leute, die sagen, ja, Endzeitstimmung hat schon immer gegeben und so. Jetzt tut ja auch wieder so die Evangelikalen. Ja, wann hat es schon Endzeitstimmung gegeben? Zum Beispiel im Jahr 1000. Ja, weil man rechnete, 1000-jährige Reich, 1000 Jahre. So ein Unsinn, nur weil die Zahl 1000 gut passte. Aber damals haben die wirklich die Prophetien genommen aus Daniel und wussten, jetzt ist die Zeit, wo der Messias kommt. Und es war richtig, er ist gekommen. Und heute merken wir auch, wir sind genau in dieser Übergangszeit und man wird ihn sehen. Plötzlich wird er kommen. Für diese Welt. Die Gemeinde wird schon weg sein. Auf den Wolken des Himmels. Und sie werden sagen, jetzt lebt er also doch. Und dabei haben uns diese Theologen da erklärt, dann muss man alles entmythologisieren. Muss man für den modernen Menschen umdeuten. Der moderne Mensch, der Telefone benutzt. Ja, vor ein paar Jahrzehnten haben wir noch anders argumentiert. Heute würde man sagen, der E-Mail benutzt. Ist nicht viel schlauer. Aber der kann so etwas nicht glauben, dass Christus auferstanden ist und wiederkommt. Dann werden sie ihn sehen auf den Wolken des Himmels. Und alle Stämme werden wehklagen. Das wird ein Tag sein, wenn er kommt und, so wie Hiob es schon gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er wird als Letzter das Wort über diese Welt sprechen. Ja, das ist wirklich eine gewaltige Zeit, in der wir leben. Und was wir sehen, das hätten Gläubigen in früheren Jahrhunderten zu sehen gehofft, und wir dürfen es sehen. Ja, wir wollen noch schließen mit Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bei uns gewesen bist, auch durch diesen ganzen Tag hindurch. Wir dürfen in Frieden hier zusammen sein. Gemeinschaft haben miteinander. Und was uns verbunden hat, das ist die Freude an dir, die Freude an deinem Wort. Danke nochmals für dieses Geschenk. Und ermutige uns, den Weg mit dir in Treue zu gehen, indem wir wirklich sehen, in welcher Zeit wir leben und dass wir uns nicht verlieren in den nebensächlichen Dingen dieses Lebens, sondern, Herr Jesus, dass wir wirklich uns sagen und immer wieder neu sagen, nimm du den ersten Platz ein in unserem Leben. Wir wollen dir dienen und wollen Zeugen sein in dieser letzten Zeit als ein Überrest für dich, der dich erwartet und der sich freut auf all diese Verheißungen, die in Erfüllung gehen werden. Aber lass uns Menschen sein, die wirklich Erbarmen zeigen über all diese Menschen, die in der Sünde sind und in der Verlorenheit, um sie zurückzurufen, die Letzten zurückzurufen zu dir, Herr Jesus. Danke für dein großes Erlösungswerk von Golgatha, das so zentral dasteht in der Heilsgeschichte und für alle Ewigkeit zentral vor uns stehen wird. Wir werden in der Herrlichkeit dich sehen als das Lamm in der Mitte des Thrones. Herr Jesus, du im Zentrum, du allein. Wir werden uns vor dir niederbeugen, Herr Jesus, und wir werden dich vor Augen haben, dich allein. Und so schenke du, dass du auch jetzt schon den Mittelpunkt darstellst in unserem Leben. Amen. Amen.